In Namen der Die Film Goldies ein cineastisches Willkommen. Schön, dass gerade du den Weg zu uns gefunden hast. Nur noch ein kurzer Hinweis zur besseren Orientierung, bevor es dann auch richtig losgeht. Die hier angebotenen Episoden sind sämtlich auf dem reichhaltigen Archiv der Die Film Goldies zusammengestellt. Wundere dich in diesem Zusammenhang also bitte nicht, wenn es bei Begriffen oder der zeitlichen Zuordnung zu Abweichungen kommt. Dieses bezieht sich dann immer nur auf das Drumherum, aber nicht auf den zu besprechenden Spielfilm. Danke für deine Aufmerksamkeit und jetzt wie immer ganz viel Hörgenuss bei deinem Die Film Goldies. Filmoldies für die Ohren.
Ich meine, man kann auch im Fernsehen gute Geschichten erzählen. Ja. Ne? Auch zur damaligen Zeit konnte man das schon. Und das war einfach alles unrund. Okay, also jetzt, das ist das Kaliber einer Weltklasse-Schauspielerin. Ja. Oder sie sind halt eben auch zusammen einkaufen gegangen. Ja,
ja, na klar.
Man hat dann in L.A. eine Audrey Hepburn gesehen, die mit einem Rehkitz einkaufen gegangen ist.
Liebe die Filmgoldies-Hörer und Hörerinnen, heute richten wir den Blick auf Audrey Hepburn jenseits ihres üblichen Glamours. Drei Spielfilme markieren dabei ihre künstlerische Bandbreite. Meierling, Die Geschichte einer Nonne und Tropenglut. In ihnen entfaltet sich ein Dreiklang von Liebe, Glauben und Identität. Die leidenschaftliche Frau im historischen Drama, die Suchende im spirituellen Konflikt, die Außenseiterin in einem Abenteuer- und Liebesfilm mit märchenhaften Elementen. Diese Werke zeigen Hepburn als Schauspielerin, die den Mut hatte, auch schwierige Stoffe zu wählen und damit ihre Filmografie entscheidend zu prägen. Lasset uns eintauchen in diese drei Spielfilme und gemeinsam entdecken, ob Audrey Hepburn hiermit tatsächlich zu einer wahren Künstlerin wurde.
Du kannst es doch jetzt schon auswendig, du brauchst eigentlich kein Konzept.
Ja, ich sage ein großes Hallo an alle Zuhörer und Zuhörerinnen.
Sage ich natürlich auch, moin da draußen.
Heute keine Wundertüte, kein Nein. Tütchen für zwischendurch.
Öffne dich.
Tütchen öffne dich, genau. Ja. Sondern eine Filmtüte, ein Filmtütchen, Teil 3 der Filmografie von Audrey Hepburn.
Mit Sabine, mit meiner Wenigkeit und
Thomas.
Den beiden da unten, die jetzt auch ihr Quietschspielzeug weggenommen bekommen haben. Boah, bist du echt gemein. Aber die waren echt nur noch am Quietschen gerade hier.
Das geht nicht anders.
Das. Und wir wollen ja irgendwann mal zu Potte kommen hier, ne? Ja. Also, ja, wunderbar, dass ihr alle wieder dabei seid. Ich glaube, wirklich mit Fug und Recht dabei seid. Wir haben eine tolle Serie. Also ich finde toll, aber man soll sich ja nämlich so selbst beweihräuchern. Wir haben Audrey Hepburn am Start.
Ja.
Und zwar die dritte Episode. Wir gehen chronologisch ihre Filme durch.
Ja.
Wir sind jetzt im Jahre
19... Unter Aufbringung all unserer Kräfte.
Wir haben 1957 erreicht. Also wir sehen, wir sind schon weit fortgeschritten. Na klar, so die ersten... sieben Frühwerke, wo sie nur ein paar Sekunden zu sehen war, haben wir abgefrühstückt.
Von wann war Durchbruch. Ein Herz und eine Krone?
Ja, der war
52.
Ich würde sagen, ich kenne da einen Podcast, die haben so eine Audrey Hepburn Filmografie irgendwie, ich glaube 53 oder
53,
so. Ja.
52, 53 irgendwie so, ne?
Ja.
Also 5 Jahre haben wir jetzt geschafft.
So ungefähr.
Sind wir jetzt dabei?
Ja.
Mhm. Ja, und welche Filme besprechen wir heute?
Und zwar wirklich
bitte
drei
chronologisch.
Wichtige Werke, ohne werten zu sein, ja, also ich kann ja auch sagen, dass die Filme, den wir am besten finden, dass jemand zum Beispiel Meierling gut findet, aus dem Jahre 1957, zum Beispiel.
Der war Regisseur?
Ja, das hast Anatol du jetzt auf Anatol, genau, so heißt er, richtig.
Genau.
Dann haben wir Die Geschichte einer Nonne, Fred Zinnemann, aus dem Jahre 1959. Und dann haben wir Tropenglut, Green Mansions, aus dem Jahre 1959 von dem weltbekannten, berühmten, begnadeten Filmemacher Mel Ferrer. Nee, jetzt lachst du.
Da hast du aber jetzt auch wieder dick aufgetragen, ne? Weil du weißt, dass ich damit lachen muss.
Gut, also diese drei Filme haben wir uns vorgenommen. Also wir sind sehr konsequent. Wir gehen wirklich Film für Film für Film weiter.
Müssen wir mit
Meierling anfangen. Wobei, bei Meierling haben wir schon mal so ein bisschen die Schwierigkeit gehabt. Ich auch. Also zumal bekannten den Film ja vorher gar nicht.
Ich kann auch die Geschichte nicht. Diese wirkliche Geschichte, die dahinter steht. steht, ja, die da verfilmt worden ist?
Mir ist auch die Frage, also zum einen, ich kannte ihn auch nicht. Ich glaube, er galt auch jahrelang als sehr schwer zu beschaffen, da er in den USA nur eine, in Anführungszeichen, nur eine Fernsehproduktion war. Aber Audrey und Mel bekamen ziemlich viel Geld dafür. Ja. Und zwar,
das Budget war relativ hoch.
Das,
ne?
Budget lag bei $500,000 und Mel und Audrey bekamen bei der Gelegenheit die Rekordsumme von $250,000. Also alleine die Hälfte der Summe ging auf das Konto von Mel und Audrey.
Da hätten sie sich ein bisschen mehr Mühe geben können.
Ich sag mal so, für eine Fernsehproduktion damals war die ja schon durchaus auch aufwendig produziert. Also wenn du es nicht genau wüsstest, könntest du ja vielleicht oder könnte man auch so ein bisschen so die Idee haben, naja, ist es dann doch ein Kinofilm und genauso in diesem, das ist so ein Zwischending, weil in den Staaten ist er ins Fernsehen gekommen, aber es gab damals Ende der 50er Jahre einfach, waren Fernsehgeräte in den USA, ich habe keine Statistik, aber verbreiteter, als sie hier in Europa, in Deutschland waren. Und deshalb ist er hierzulande ins Kino gekommen. Mhm. Ich habe aber leider nicht rausfinden können, ob der jemals deutsch synchronisiert wurde und was damit passiert ist. Ich bin mir sicher, vielleicht muss ich noch mal ein bisschen genauer nachgucken, dass er nicht mit Untertiteln hier gelaufen ist, sondern auch synchronisiert.
Ja,
aber
das ist ja eigentlich ein deutsches Phänomen.
Ich glaube,
ne?
Das Ding ist verschollen. Das waren vielleicht ein paar Kopien oder so, die da gelaufen sind, ne? So, und von daher, ist es wirklich die Frage, nimmt man das in der Filmografie mit auf, ja oder nein? Ich finde ja. Es spielt Audrey Hepburn mit, es spielt Mel Ferrer mit und er ist hier in Europa in die Kinos gekommen. Ich finde das rechtfertigt, um da mal kurz oder länger oder ganz lang, Sabine, drüber zu sprechen. Oder worum geht's denn da?
Ganz lang werden wir da nicht drüber reden. Er ist sicherlich wichtig, wenn man sich gerade diese Zusammenarbeit mit Mel Ferrer angucken möchte, dann ist das durchaus schon ein Film, den man berücksichtigen kann. Warum ich dem Film so ein bisschen zwiegespalten gegenüberstehe, ist, diese ganzen Filme, die wir bis dato gesehen haben von ihr, sind halt immer dieses Kindchenschema gewesen. Grundsätzlich ältere Männer an ihrer Seite. Und das wird irgendwann zu viel. Ne? Man wird dem überdrüssig. Aber kommen wir auf Meierling zurück. Sagt unserer Generation und auch Jüngeren, glaube ich, nicht so viel. Es ist die Geschichte kurz erzählt, die tragische Geschichte von Kronprinz Rudolf, dem, wie nennt man das, Kaiserhaus?
Königshaus oder wie auch immer, ja.
Österreich-Ungarn
genau. Hochadel jedenfalls,
das ist,
ne?
Eine Doppelmonarchie gewesen und seiner geliebten Maria Wetzera. Das ist eher so ein, für so ein Typ, der Kronprinz Rudolf, der ist einfach seines Lebens überdrüssig, hat eigentlich permanent Auseinandersetzungen und Streits mit seinem Vater, Kaiser Franz Josef. Ja. Die Mutter Elisabeth sieht er so gut wie gar nicht, die ist eigentlich nicht vorhanden. Musste dann eine Ehefrau nehmen, Kronprinzessin Stefanie, mit der er eigentlich nicht haben wollte. Er gibt sich dann so seiner Morphinsucht hin. Zudem ist er noch Sympathisant von oder mit Graf Karolgi, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche.
Das sind ja manchmal auch so diese Namen dann, ne?
Der in Ungarn eine Revolution starten möchte und dann gerne Kronprinz Rudolf zum König ernennen möchte. Ja, also einfach wirklich ein Typ, der ja des Lebens überdrüssig ist. Ne? Anders kann man das nicht nennen. Und dann geht er in ein Theater, in ein Puppentheater und trifft dort, also verliebt sich auf den ersten Blick in diese unschuldige, reine Maria, die sein Herz erobert. Und ist eigentlich dann auch zum ersten Mal richtig verliebt in seinem Leben. Ja, es ist ein neues Gefühl, was er kennenlernt. Seine Mutter Elisabeth ist eigentlich erstmal angetan von Maria. Er provoziert seinen Vater aber auch sehr und seine Ehefrau, indem er auf einem Ball dann Maria zum Tanzen auffordert, was in der damaligen Zeit einfach einen Skandal bedeutet hat.
Ja.
Der Vater hat ihm dann ein Ultimatum gesetzt, ich bin gleich fertig.
Nee, ist gut, alles gut. Du,
und hat ihm diese Liebe versagt. Die Revolution ist auch gescheitert und letztendlich sieht er keine andere Möglichkeit, als das Leben seiner Geliebten und sein eigenes Leben zu beenden. Das macht er dann. Er erschießt sie im Bett und sich selber, das ist so eine ganz melodramatische Szene, dann klopft erst noch der Kammerdiener und fragt, ob alles in Ordnung ist, weil der den Schuss gehört hat. Ja, ja, ist alles in Ordnung. Ja. Schickt er dann weg und dann nimmt er die Hand von seiner toten Maria und bringt sich dann selber auch mit einem Kopfschuss um. Ja. Und das ist dann auf Schloss Meierling passiert. Genau, genau. Und daher der Name Meierling.
Den Ort, den ist ein realer Ort im Wienerwald, der dem Film seinen Namen gegeben hat, ne?
Ja.
Übrigens, der Regisseur, der, hast du den Namen da gerade nochmal draufstehen, der Anatol Litvak, ne? Ja. Der hatte, hatte ich auch nochmal nachgeguckt, der ist ja schon mal verfilmt worden, der Film. Und er hatte 1900, das war in den 30er Jahren, jetzt habe ich das Datum nicht mehr genau drauf, also er hatte vorher diesen Film auch schon mal verfilmt.
Ach, das ist seine zweite Chantal.
Und das ist schon seine zweite, ja, wenn man so will, man weiß ja nicht, wie die erste war. Die erste Version, die habe ich nicht geguckt, kenne ich nicht, kann ich nicht zu sagen, aber er kannte diesen Stoff jedenfalls sehr gut, ja.
Ach, das wusste ich gar nicht.
Genau. Das war dann hier mit Claude Anet, Ayan und genau. Und zwar 1936 eine französische Verfilmung.
Ja, das macht das Ganze. Das macht das Gesamte nicht wesentlich.
Boyer und Daniel Darieux.
Besser.
Ja. Ja, also manche Quellen sagen übrigens auch, es war ein bisschen mehr als $500,000. Ich habe jetzt auch nochmal nachgeschlagen. Also hier ist auch mal die Rede von $620,000, was ein großes Budget natürlich für Fernsehen war.
Für damalige Zeiten, ne?
Und es waren ungefähr, also 107 Leute haben an diesem Film vor der Kamera gestanden. So umfangreich waren sozusagen war der Cast dieses Films. Und es hatte für damalige Fernsehfilmverhältnisse wahnsinnig schöne Sets und auch Kostüme. Ja, denn ich kenne natürlich die durchschnittliche Fernsehproduktion in den 50er Jahren nicht, Ende der 50er Jahre nicht. Aber ich mag schon glauben,
dass
diese 90 Minuten Meierling, die man zu sehen bekommt, dass die schon eine gewisse Opulenz hatten und auch haben sollten. Und trotzdem sollte es der letzte gemeinsame Auftritt von Hepburn und Farrar vor der Kamera sein.
Ja, weil man muss einfach sagen, Entschuldigung, weil ich das so deutlich sage, Mel Ferrer ist kein begnadeter Schauspieler gewesen.
Ob er ein begnadeter Regisseur ist, werden wir nachher noch hören.
Das werden wir dann nochmal hören. Aber bei Krieg und Frieden ist mir das noch nicht so aufgefallen. Da habe ich schon in den Kritiken gelesen, dass ihm da vorgeworfen worden ist, dass er sehr, sehr hölzern, sehr statisch ist. Gut, und man muss sagen, wenn man dann so Soldaten spielt oder Admiräle oder was auch immer, dann fällt das nicht so auf, weil die halt eben vom Habitus sowieso so sind.
Ja, ja.
Könnte man sagen, wenn man den Habitus von einem Kronprinzen sieht, dann ist das vielleicht ähnlich, eher statisch. Aber der Kronprinz Rudolf ist ja, also Morphinsucht, ne? Also der ist ja eigentlich ein sehr zerrissener Charakter, sehr unzufrieden, sehr, da spielt ja noch ganz viel drumrum mit, ne? Und es tut mir leid, also war Mel Ferrer einfach echt eine Fehlbesetzung. Der hat es einfach nicht. Das hat er nicht hingekriegt.
Also der Regisseur Litvak erzählte auch, dass er ganz, ganz große Schwierigkeiten hatte, offensichtlich Mel Ferrer mal davon zu überzeugen, seine Ehefrau, also Audrey, mal etwas härter auch anzufassen, ne? Und mal so ein bisschen, wie soll ich sagen, also auch mal einen strengeren Ton letztendlich ihr gegenüber zu verwenden. Ja, und was auf jeden Fall auch fehlte, und das fehlte halt vielen Leuten, das ist einfach so dieses Prickeln der beiden irgendwie, ne? So dieses, man sagt, sie hatte ein besseres, also jetzt, Verhältnis klingt jetzt noch ein bisschen komisch, aber es gibt ja also ein ganz wichtiges Tier, Hund in ihrem Leben, das ist ja ihr Yorkshire Terrier Mr. Famous, der überall mitgekommen ist, so dann auch in diesem Film und da wird eben halt gesagt, dass sie offensichtlich eine bessere Beziehung hatte zu dem Yorkshire Terrier als zeitweise halt wirklich zu Mel, obwohl die beiden sich gut verstanden haben, aber die Art und Weise offensichtlich, wie sie aufgetaut miteinander irgendwo spielen konnten, was wohl offensichtlich tatsächlich eher Mel anzukreien ist, Mel Farrer als Audrey Hepburn. Denn im Grunde genommen wurde sie in dem Film, das haben dann auch wieder wohl viele so gesehen, natürlich nach wie vor für ihre Schönheit. Und für
ihre, der Augenaufschlag, ne? Also das ist wieder
das ist
dieses,
natürlich da, das ist halt typisch Audrey.
Und das, also nach den ganzen Filmen, die wir jetzt vorab gesehen haben, muss ich sagen, fand ich das bei Meiling, das hat mich dann genervt. Also da war ich dann wirklich mit dem Thema durch. Und wenn das so weitergegangen wäre, hätte ich gesagt, Leute, nee, also da breche ich jetzt die Filmografie ab, weil das kann ich mir jetzt nicht weiter antun.
Ja, ja.
Ja, ich möchte eigentlich gar nicht mehr so viel mehr zu Meierling sagen. Also das könnt ihr selber euch überlegen, ob ihr euch das antun möchtet.
Ja, also bevor wir das verlassen, vielleicht noch so ein, zwei Gedanken dann doch noch dazu. Und zwar zum, also sie ist ja ein bisschen kompensiert worden sozusagen, indem, dass es auch in Europa überhaupt nicht gut ankam. Er hatte also auch hier keinen wirklichen Box-Office, also war auch überhaupt kein Hit. Ich weiß noch nicht mehr, ob er, darüber habe ich keine Zahlen, ob er das Geld wieder eingespielt hat, aber ich möchte das mal stark bezweifeln. Zumindest ist sie in dem Monat, in dem Meierling herausgekommen ist, also in den Staaten war es am 4. Februar 1957, in Großbritannien in dem Filmmagazin Picture Goer Film Annual zum Mädchen des oder zur Frau des Jahres gewählt worden. Das vielleicht nur noch mal so 1957 als kleine als kleine Wiedergutmachung an der Stelle. Ja, was ich
Wie war der Film?
Mir ist das schwer gefallen. Also
wir haben uns ein bisschen gequält.
Also ich fand die Machart irgendwie auch so ein bisschen so. Der Film ist nicht gut gealtert. Also das lag vielleicht auch zum einen daran, dass man schon gemerkt hat, dass einfach die Technik, die nicht die Technik ist, die diese, die, die verwendet wird, um große Bilder auf einer Leinwand zu zaubern, sondern tatsächlich eher Fernsehkameras offensichtlich und eher Kulissen oder Fernsehstudios, in denen die Kulissen gebaut worden sind. Und diese ganze Machart ist eben halt, hat vielleicht auch noch damit was zu tun, dass ich weiß gar nicht genau, ob das jetzt das Ausgangsmaterial, das wird wahrscheinlich eine normale Filmrolle gewesen sein, vielleicht hat es auch was mit technischen Aspekten wie Abtastung so zu tun. Also dieser ganze Film machte auf mich so ein, soll ich sagen, so eine, es ist kein klassischer Kinospielfilm-Eindruck hinterlassen.
Nee, das,
so,
das auch nicht. Und ich meine, man kann auch im Fernsehen gute Geschichten erzählen. Ja. Ne? Auch zur damaligen Zeit konnte man das schon. Und das war einfach alles unrund. Also auch wenn ich jetzt so höre, dass der Litfak das zweite Mal gemacht hat, ne? Dann muss ich einfach sagen, ja, dann hätte er das auf jeden Fall besser machen müssen. Es war kein richtiger Fluss da drin. Also so, wenn ich eine Geschichte erzähle, dann muss ich da ja Es muss fließen.
Also
das hat mir einfach gefehlt. Dazu kam einfach noch diese schlechte schauspielerische Leistung von Mel Farrer.
Da war ich auch,
die mich auch echt gestört hat.
Ja, ich war auch wirklich sehr gespannt, weil im Krieg und Frieden, du hattest das ja schon anklingen lassen, da hat er ja letztendlich auch einen Soldaten gespielt, beziehungsweise einen Offizier gespielt. Also da war, und ich glaube, mit allem Respekt, aber so einen Offizier zu spielen, ist sicherlich auch irgendwo eine Charakterrolle, aber es ist doch mehr eingeengt in einem Verhaltenskorsett, den sozusagen tatsächlich diese Rolle, Soldat, Offizier zu sein, vorgibt. Jetzt in Meierling im Grunde genommen genau das Gleiche, zwar kein klassischer Soldat oder kein Oberst, da war eben halt jetzt wirklich Adliger oder so bei der Gelegenheit, was war er, Graf, Baron oder, oh nee, Kronprinz, Kronprinz natürlich, Kronprinz. Klar, Dankeschön, bin auch selber drauf gekommen, sehr stolz auf mich. So, aber auch da ist es natürlich so ein starres Korsett eher, ne? Weil als Kronprinz muss man sich an bestimmte Regeln halten und, ja.
Ja, aber genau das ist das Problem, weil ich glaube, dass man diesen Kronprinz Rudolf anders darstellen musste. Der war verzweifelt, der war schon länger suizidal und hat sich an diesem Mädchen, an dieser Unschuld noch festgeklammert und als ihm das auch noch weggenommen worden ist, hat er keinen anderen Ausweg mehr gesehen, als beide umzubringen. Ja. Und das hätte man einfach, diesen zerrissenen Charakter, das hätte man einfach viel mehr rausholen müssen.
Und das ist das, genau.
Auch so, man sieht so Szenen, wo der Kronprinz eben mit seinem Vater Franz Josef diskutiert.
Ja,
das ist wie wenn die über ein Manöver reden. Wobei ich glaube, dass da richtige Kämpfe stattgefunden haben.
Ja.
Ja? Und das war alles so seicht.
Ich war... Ja, ich wäre noch aus einer anderen Perspektive raus sehr neugierig gewesen auf das Zusammenspiel von Audrey mit einem anderen Love Interest oder einer anderen sozusagen männlicher Gegenspieler oder Mitschauspieler. Und zwar Stichwort Altersunterschied. Ne? Wir haben ja in den letzten Filmen schon besprochen, dass es ja wirklich
Es hätten im Durchschnitt die Väter sein können.
Ja, es hätten im Durchschnitt die Väter sein können, mit allem Respekt vor der Klasse der Schauspieler, mit denen sie dann damals schon zusammengespielt hat. Ja, aber Mel Ferrer ist ja zumindest jemand gewesen, der irgendwo altersmäßig sich ja schon angeglichen hat. Ja. Und da dachte ich, weil ich ja wirklich neugierig war, also wie ist denn da so die Dynamik, wenn man dem Liebespaar wirklich abnimmt, ne, dass sie in gewisser Weise irgendwo gleichaltrig sind. Wir wissen ja nun schon, wie es bei ihr funktioniert mit wesentlich älteren Männern, die, wie du gerade richtig sagtest, hätten ihr Vater sein können. Und das hat mich wirklich echt enttäuscht, weil, und dazu kommt ja noch, sie waren ja in Wirklichkeit ein Liebespaar, ja? Ja,
genau.
Und dass da so überhaupt nichts rüberkam irgendwie, ja. Das ist so.
Und da hätten sie ja eigentlich aus dem Vollen schöpfen können, ne? Weil da sollte man ja eigentlich annehmen, dass wenn du mit deinem Ehepartner diese Szenen spielst, dann ist das einfach auch eine Form von Sicherheit.
Ja.
Ja? So, der weiß das zu nehmen und da kann man ja sich richtig entfalten eigentlich. Also da erwarte ich nicht, dass sie sich prügeln, aber ich erwarte einfach Tiefgang. Ja,
ja,
so. Aber das war wieder, es war einfach dieses Audrey Hepburn anhimmeln,
ja.
Dieses leichte, eigentlich mehr Augenaufschlag als alles andere. Es
ja.
tut mir leid, wenn ich das so sagen muss. Es tut mir auch wirklich leid. Und Mel Ferrer, der, ich muss es so sagen, einfach ein schlechter Schauspieler.
Ja, ja. So. Er hatte auch keinen.
Ich würde dem Film auch als Schulnote eine 4 genau. geben.
Ja.
Eine 3 hat er nicht.
War mir Schuhe. Verteilen
ja,
wir noch Schulnoten.
Ich verteile heute Schulnoten.
Aber ich kann mich da im Großen und Ganzen anschließen. Also das ist einer der Filme, wo ich sage, ich glaube, den würde ich nur noch einmal gucken und 90 Minuten meiner Lebenszeit dem Film widmen, falls ich nochmal auf die Idee kommen sollte, wirklich alle Audrey Hepburn-Filme nochmal zu schauen. Und der muss da irgendwo so mit reinrutschen.
Nein.
Aber ich glaube auch, ja,
nein,
dass ich
das ist nicht verhandelbar.
Dass ich ihn nur noch einmal in meinem, ja, du nicht, ich kann ja mal heimlich gucken. Ich habe Meierling wieder geguckt. Das ist das zu Meierling, ne?
Das ist das zu Meierling.
Ich glaube, jetzt sollten wir uns da nicht weiter. Also wenn ihr da draußen, wenn ihr Lust habt auf Meierling, wie gesagt, auf Deutsch habe ich ihn nirgendwo sehen oder besorgen können. Es ist wirklich nur etwas für so Gelegenheiten, wie wir sie jetzt haben. Wenn man sagt, man möchte jeden Film einmal gesehen haben und darüber gesprochen haben, dann kann man sich das.
Wo hast du den herbesorgt?
Ach du, ja, ich glaube schon. Mhm. Ja, also irgendwo im Internet danach gesucht und dann findet man ihn doch mittlerweile. Also nicht, er ist nicht schwierig zu bekommen, wenn man danach sucht, wollen wir es mal so sagen, ja. Vielleicht kannst du ihn sogar auf YouTube ganz gucken mittlerweile, aber ich wollte das dann lieber als.
Ja. Genau.
Um es mit in unser Archiv aufzunehmen, als eigenen Film gerne haben.
Wie kriegen wir jetzt den Übergang hin zu?
Ich habe da eine gute Idee eigentlich.
Den Übergang zu.
Und wenn du jetzt mal genau zuhörst, dann hoffe ich, dass dir die Idee gefällt. Ja, ich wollte mal eine kleine musikalische Überleitung stattfinden lassen.
Die sich schon sehr dramatisch anhört.
Ja, das ist die Filmmusik zum nächsten Audrey Hepburn-Film. Musik von Franz Waxman komponiert. Auch einer der ganz, ganz großen, ich habe ja im Moment sowieso ein Faible für Komponisten, aus gutem Grund. Es gibt eben halt nicht nur einen John Williams, James Horner, Jerry Goldsmith, sondern es gab auch natürlich tolle Komponisten dann in früheren Zeiten. Ja,
ja.
Absolut,
der diesen Film wesentlich mitgestaltet hat.
Ja, und das Erste, was mir eingefallen ist, als
jetzt
ich den Film...
Jetzt müssen wir aber erstmal sagen, was das für ein Film ist.
Ja, der Titel ist ja schon genannt worden, Die Geschichte einer Nonne. A Nun's Story aus dem Jahre 1959 von Fred Zinnemann.
Wo ich sagen muss, dass ich den Film vorher nicht kannte.
Nee. Und
ich habe ihn das erste Mal gesehen.
Und ich hatte ihn jahrelang schon nicht mehr gesehen. Und meine erste Idee und Aussage, glaube ich, als ich den Film dann mal wieder gesehen hatte, war, jawohl, das ist die Art von Film, warum wir, diese Sendung ins Leben gerufen haben.
Ja, weil man muss einfach sagen, eine Audrey Hepburn, die brilliert.
Ja.
Die mich also weggebeamt hat mit ihrer schauspielerischen Präsenz, sodass ich mir beim ersten Mal gucken überhaupt keine Notizen machen konnte. Ich musste mir tatsächlich den Film zweimal angucken, weil ich wirklich so in dieser Geschichte drin war und so, die hat mich so mitgenommen. Also es fand ich, also diese schauspielerische Leistung,
ja,
sehr, sehr, sehr beeindruckend.
Ja.
Wollen wir eben kurz erzählen, um was es eigentlich geht?
Die Geschichte einer Nonne. Ja, du, ich glaube, du hast das immer
einigermaßen gut vorbereitet. Ich habe da mal was vorbereitet.
Genau.
Es ist also die Geschichte der belgischen Arzttochter Gabrielle van der Maal, die Ende der 1920er Jahre in ein Kloster eintritt und die strengen Regeln der klösterlichen Gemeinschaft, insbesondere das Gehorsam, machen eben Gabrielle bereits als Novizin große Probleme. Sie legt dann aber trotzdem das Gelübde ab und beginnt dann als Schwester Lukas eine Ausbildung zur Tropenmedizin. Nach der Ausbildung darf Schwester Lukas aber erstmal nicht in die Tropen, sondern muss erstmal in eine Nervenheilanstalt und darf dann erst nach einiger Zeit in die Tropen. Und dort ist ihr Vorgesetzter der Atheist Dr. Fortunati, ein Chirurg, der ihre Bemühungen eben in klösterlicher Demut zu leben nicht so richtig verstehen kann, der auch einfach sieht, dass das nicht ihr Weg ist. Ist ihr aber trotzdem auch sehr zugeneigt, ist aber auch so ein Typ, der hart arbeitet. Und 1939 begleitet Schwester Lukas dann einen Patienten zurück nach Belgien, was sich nicht vermeiden lässt. Und der Ausbruch des Krieges verhindert dann die eigentliche Rückkehr in den Kongo.
Ja.
Und im belgischen Mutterhaus fällt ihr das Leben dann in der klösterlichen Gemeinschaft zunehmend schwerer. Und nach dem Tod ihres Vaters verlässt sie dann den Orden. Und das ist dann auch das Ende des Films.
Ja, hast du ganz schön zusammengefasst.
Wikipedia sei Dank.
Ja, gut. Zusammengefasst, nicht vorgelesen jedenfalls. Ja. Ne? Ich meine, der Film geht immerhin 2,5 Stunden.
Ja.
Ja, und beruht auf einer wahren Begebenheit natürlich. Ja. Abgesehen davon.
Schwester Lukas dazu kommen wir tatsächlich, ja.
Dazu kommen wir dann auch nochmal. Und auch im Nachgang bezeichnete Audrey Hepburn diesen Film übrigens als ihren persönlichsten Film. Und mein Gott, ist der Film wirklich gut. Ja, denn dieser Film, glaube ich, und da muss ich überlegen, man kennt natürlich, weiß Gott, nicht alle und ich kenne nicht alle Filme, aber mit diesem Film hat sie dieses Cinderella-Image, was sie bis dahin hatte, so sehr absolut abgelegt. Ne?
Absolut.
Denn
absolut.
Ich meine, man muss sich mal vor Augen führen, es gab es jetzt eigentlich, also wollen wir so sagen, so toll die Filme vorher auch waren mit ihr, allen voran Ein Herz und eine Krone, Ein süßer Fratz, Ariane. Aber sie hatten, da haben wir ja gerade drüber gesprochen, sie hatten eigentlich immer so ein ganz klein bisschen einen Makel. Und zwar, dass ihr die männlichen Gegenspieler, vielleicht noch am ehesten bei Ein Herz und eine Krone, die haben einfach ja nie richtig zu ihr gepasst. Bis zuletzt Mel Ferrer, wir haben gerade drüber gesprochen.
Ja.
So, und
die waren auch immer so leicht, so seicht.
Genau. So, warum auch immer.
Ja.
Und hier hatte sie einen anderen, wie sagt man so schön, Leading Man, einen anderen führenden Mann an ihrer Seite. Und das ist Gott.
Ja.
Also sie hatte, außer natürlich, lassen wir mal den Dr. Fortunati mal eben so ein bisschen außen vor, das war ja aber auch nicht ihr Love Interest auf einer gewissen Art und Weise, also sondern es war eben halt
Die haben sich geschätzt.
Sie haben sich geschätzt und es war ihr Kollege, wenn du so willst. Genau. So. Aber der zog sich ja auch nicht durch den gesamten Film, sondern der begleitete sie ja nur in der Phase des Films, der im Belgisch-Kongo gedreht wurde, wo sie dann als Schwester dort war. Und die Herausforderung bei diesem Film, wenn man sich das anschaut, die sind ja einfach, er musste auf vielen Ebenen wirklich parallel funktionieren. Und zwar gesellschaftlich, politisch, spirituell und emotional.
Kirchlich, nicht zu viel.
Ja, ja, religiös. Also das meinte ich eigentlich auch mit spirituell dann, natürlich, klar, ja. Und religiös. Ne?
Also dieser Film ist sehr durch die Zensur beeinflusst worden, auch der katholischen Kirche, weil er spielt in einem katholischen Kloster, in einem tatsächlichen Kloster. Und auch die Nonnen, meine ich, dass ich das gelesen habe, die dort zu sehen waren, das waren, waren das echte?
Nein.
Nee, aber die Rituale, die dargestellt worden sind, die waren identisch.
Ja.
Also das sind tatsächliche Rituale bei der Aufnahme in die, in die kirchliche Gemeinschaft in Form einer Nonne.
Ja.
Und die katholische Kirche ist dort ja nicht nur gut dargestellt worden, ne, sondern auch durchaus kritisch. Und das war für die damalige Zeit, wir erinnern uns, das Jahr 1959, das war nicht einfach. Also der Film hat es nicht leicht gehabt. Fred Sinnemann, weiß ich, dass der auch kritisiert worden ist dafür, dass er den Film zu weich gespült hat, diese Geschichte. Ich glaube, dass wir im späteren Verlauf, wenn wir jetzt über diese Geschichte des Films reden, da auch noch ein Beispiel haben, wo er das durchaus deutlich dargestellt hat. Also ich erinnere mich da an diese Geschichte, die Oberin, wo ihr dann abverlangt wird, die Prüfung in Tropenmedizin nicht zu bestehen.
Ja, das ja. Ich vielleicht, weil das gerade so schön passt, möchte ich das ganz kurz ergänzen. Also gerade weil du diesen wichtigen Gesichtspunkt ansprichst, wie die Kirche mit einbezogen worden ist damals in Spielfilme, die einen gewissen religiösen Kontext beinhalteten. Und man wusste natürlich, also Fred Sinnemann, Audrey Hepburn, das sind ja schon große Namen gewesen. Also wir reden hier nicht über eine kleine Produktion, die irgendwo in Hintertupfingen nur spielt und dort gezeigt wird. Also die Mitbestimmung der katholischen Kirche ging so weit, dass sie beispielsweise das Drehbuch wirklich Zeile für Zeile sich durchgelesen haben. Und meistens wurde von der katholischen Kirche, römisch-katholischen Kirche, ein Dominikaner Pastor aus dem Dominikanischen Orden mit hinzugezogen. Und wenn man sich da ein bisschen umschaut, dann weiß man, dass gerade die Dominikaner eher sehr dogmatisch und wenig flexibel, stark dogmatisch und wenig flexibel unterwegs sind. Und da kam es, ich habe es hier mal rausgesucht, da kamen beispielsweise tatsächlich solche Verbesserungsvorschläge wie im Drehbuch, finden sich sozusagen vor der kirchlichen Mitbestimmung sowas wieder wie das Leben einer Nonne ist das Leben gegen die Natur, hatte sich der Drehbuchautor als Satz ausgedacht. Und nachdem der Pastor dann intervenierte, hieß es dann, das Leben, oder sie solle besser sagen, das Leben einer Nonne ist ein Leben über der Natur. Ja, also im Englischen steht da bejoined beispielsweise, ja, und nicht over, sondern bejoined. Um einfach nochmal so dieses Erhebende ein bisschen darzustellen. So, also ich will nur einfach sagen, das ist ja nur ein Beispiel. Also da gab es mit Sicherheit tausende von kleinen Details, wo die Kirche ganz genau darauf geachtet hat, wie die Darstellung letztendlich dieser Nonne ist, sich sehr bewusst zu sein. Das kommt ja einfach nochmal mit dazu, aber da tauchen wir natürlich dann auch etwas später nochmal wieder genauer ein, wie jetzt hier Religion verhandelt wird in diesem Film, welcher Konflikt durch Audrey Hepburn letztendlich Film darstellt. Ja?
Ja, man muss ja einfach sagen, sie ist ja auch, also sie hat diese Rolle gelebt, ne? Sie hat sich sehr intensiv mit der echten Schwester Lukas auseinandergesetzt.
Ja, ja, ja.
Und also ihr erster Auftritt im Film, graues Kostüm, Haare schlicht, so gut wie kein Make-up.
Ja.
Und einfach dieses ausdrucksstarke Gesicht, ja. Das, was man vorher nur mit Rehaugen und Augenaufschlag gesehen hat, was jetzt aber über den ganzen Film den Film trägt, die Verzweiflung, die innere Demut, den inneren Kampf, dieses Nichtbestehen, dieses auch Erschöpftsein, dieses, wo sie da auch in der Nervenheilanstalt angegriffen wird, dieses Verzweifeltsein, Also das ist sehr beeindruckend dargestellt. Und das ja gar nicht mal mit so großen Gesten, nee, sondern eben von den Nonnen wird ja verlangt, sich in Demut und Zurückhaltung und Armut zu bewegen und zu leben. Und so hat sie das eben auch einfach wirklich mit ihrem Gesicht, mit ihrer Mimik, Gestik, dem Körper dargestellt. Das fand ich so beeindruckend.
Sie ging ja auch sogar so weit zur Vorbereitung auf diesen Film. Übrigens, vielleicht sollte man auch noch erwähnen, weil es interessant ist, parallel wurde ihr auch noch angeboten, eine Rolle in der Verfilmung der Tagebücher von Anne Frank. Mhm. Das hat sie aber dann also nach außen hin abgelehnt zuerst, weil sie sagte, ja, aber es ist ja jetzt Geschichte einer Nonne geplant. Und dann hat sie eben halt mit Jack Warner letztendlich die Vereinbarung getroffen, dann diesen Film zu machen. Nachhinein ist aber auch bekannt gewesen, dass natürlich, wir haben ja über ihre Geschichte auch gesprochen und wo sie aufgewachsen ist und unter welchen Bedingungen des Zweiten Weltkriegs. Das war sehr, sehr persönlich, weil es viele.
Das war zu nah dran, ja.
Ja, ganz genau. Viele der biografischen Gegebenheiten, Details einer Anne Frank deckten sich dann eben halt auch wirklich mit ihrem Leben. Ja, und dann. Genau. Aber nichtsdestotrotz, sie war sich schon sehr bewusst, dass sie spätestens eben halt nach, lassen wir vielleicht Meierling ein bisschen weg, aber wenn sie so selber auf ihre Filme so ein bisschen zurückgeguckt hat, die sie bis dato durch Hollywood getragen und sie auch zu einem Sternchen haben werden lassen, jetzt auf jeden Fall mal ein Film an der Reihe war, der ein völlig neues Gesicht einer Audrey Hepburn den Leuten auf der Leinwand präsentieren wollte.
Ich habe das einfach wirklich als Wohltat empfunden. Ja, ich habe gesehen, okay, also jetzt, das ist das Kaliber einer Weltklasse-Schauspielerin.
Ja. Und übrigens war es Gary Cooper, wir erinnern uns, der ja in Ariane noch mitgespielt hatte, der das Drehbuch letztendlich an Fred Zinnemann schickte. Mhm. Und Warner selber konnte sich eigentlich auch nur Audrey Hepburn damals als Hauptbesetzung vorstellen.
Gott sei Dank.
Da sie so eine gewisse, also das Wort, das da verwendet wird, Reinheit in den Augen von Jack Warner mitbrachte, die einfach für diese Rolle irgendwo die als notwendig angesehen hat.
Marilyn Monroe wäre ein bisschen schwierig gewesen. Ne?
Genau. Die einzige andere Kandidatin für den Film, die mal im Gespräch war, hat man auch im Nachhinein dann eben das mitbekommen, ist Ingrid Bergman gewesen. Also die war auch mal eine weitere Kandidatin. Also von daher, es war übrigens auch noch, so schlecht war Mel Ferrer eigentlich gar nicht. Und wenn man das so liest, also wir haben auch nicht gesagt, dass schlecht ist, ich weiß um Gottes Willen. Mel Ferrer hat zusammen mit ihr das Drehbuch damals mit Robert Anderson in Kalifornien gelesen und war auch gleich der Meinung, sie müsste das tatsächlich machen. Und und hat ihr also wirklich dazu geraten.
Ja.
Ne, diese Chance ruhig wahrzunehmen.
Wobei ich so, als ich mich mit der Geschichte über den Film oder mit dem Film drumherum beschäftigt habe, muss ich doch auch ein bisschen Kritik an Audrey Hepburn äußern. Also ich glaube auch, dass sie schwierig war. Also dieses, was sie im Kongo gemacht hat, dass sie wirklich wie da auch wie eine Nonne gelebt hat und bis zur Selbstaufgabe, also ohne jegliche Selbsterhaltung Wasser an die Einheimischen verteilt hat und sich selber dabei vergessen hat und sich selber auch massiv in gesundheitliche Bedrängnis gebracht hat. Sie war nach dem Aufenthalt im Kongo, ist sie dann im Hotelzimmer zusammengebrochen, weil sie, glaube ich, Nierensteine sehr schwer hatte.
Ja, sie war ja dehydriert dann.
Dehydriert,
genau.
Und ihr ging es wirklich sehr, sehr schlecht danach, ne? Und da muss ich dann doch sagen, also das finde ich dann auch ein bisschen anstrengend, wenn man bis zur Selbstaufgabe das macht. Das ist natürlich die Frage, macht das eine gute Schauspielerin aus?
Vielleicht nochmal ganz kurz zurück. Also die Vorlage, dessen literarische Vorlage wurde ja von Catherine Hume geliefert. Mhm. Und sie wiederum hat ja im Grunde genommen nur das Leben von Marie-Louise HB, also HH, ne? Also Hume HB wiedergegeben. Und die beiden kannten sich übrigens auch persönlich und bezeichneten sich als Seelenverwandte dann, ne?
Catherine.
Also beide, Hume und HB. Und dann kam irgendwann mal das dritte H dazu, nämlich Hepburn. Ja. Und auch Hepburn, auch Audrey befreundete sich mit diesen beiden eben halt wirklich sehr stark. Was dazu führte, dass man teilweise vom sogenannten 3H-Club der Damen sprach. Ah, da trifft sich wieder der 3H-Club. Ja, in dem also Audrey sehr, und das ist auch Teil ihrer, du blätterst gerade in einem wunderschönen Buch. Genau,
da sieht man,
was hast du da jetzt?
Ein Foto, das, wo sie auf einem anderen Set von Marie-Louise HB
besucht wird. Okay, ist das aus dem Film, den wir noch besprechen werden? Ja, weil wir, genau. Okay, gut, wunderbar. Ja. Dann. Eigentlich wissen wir schon, welcher, wer jetzt aufgepasst hat, weiß, was der, was der dritte Film sein wird. Also, damit will ich einfach nur noch mal in den Vordergrund rücken, dass die Art und Weise, wie sich eine Audrey Hepburn auf ihre Rollen allerdings vorbereitete, was ja. Und wenn wir so ein bisschen links und rechts sozusagen dann auf die anderen großen Frauen der 50er, Ende 50er, nachher auch Anfang 60er Jahre gucken, durchaus nicht immer der Fall war. Also man müsste sich das Leben von Marilyn Monroe und die Vorbereitung beispielsweise mal ein bisschen in Erinnerung rufen. Zu Anfang ging es noch, aber je reifer sie als Schauspielerin schon wurde, auch Elizabeth Taylor, desto schwieriger wurde es irgendwo. Also bei Audrey Hepburn ging es halt so weit, dass sie auch die Rituale, die später im Kloster von den Novizinnen, später eben von den Ordensschwestern verlangt wurden, dass sie die auch in der Vorbereitung in ihrem Alltag mit hat einfließen lassen. Zum Beispiel gab es mal irgendeinen Make-up-Artist, der einen Plattenspieler angestellt hatte, und Audrey Hepburn hat ihn gebeten, bitte den Plattenspieler wieder auszustellen, weil Schwester Luca ja im Orden sozusagen auch nicht nach dieser Art von Musik hören würde. Oder aber, dass sie es vermied, selber in den Spiegel zu schauen, ne? Um einfach weiter in diese Rolle hineinzukommen und ein Gefühl für diese Rolle zu bekommen, für den Ausdruck und so. Und das sind natürlich schon so Sachen, da glaube ich, alleine wenn man so diese Vergleiche zieht, da merkt man, wie wichtig ihr diese Rolle
wo
war.
Wo man dann aber auch so in also mir fallen so Sequenzen ein, in der Nervenheilanstalt, wo sie da an dem Schreibtisch sitzt und da ist so ein Deckel, so ein Kästchen mit so einem Deckel, wo ein Spiegel drin ist. Und da guckt sie rein und erschreckt sich total. Ja. Ne? Also so, ja, man hat so viele Bilder von ihr im Kopf, wenn man diesen Film sieht einfach.
Ja.
Ne?
Ja. Ja, man muss also ganz klar sagen, dass Audrey Hepburn diesen Film einfach auf all den Ebenen, die wir gerade so besprochen hatten, gesellschaftlich, politisch, spirituell, religiös, dass Audrey Hepburn diesen Film trägt. Ne? Ja, in einer Art und Weise, was man nach Meierling, ich meine, das war ja der Film, den wir gerade besprochen haben, was man ihr gar nicht zutrauen würde. Ne?
Also wo sie einen einfach wegbeamt, einen geflasht hat. Und man muss ja auch sagen, leider hat sie dafür keinen Oscar bekommen. Der Film war für 8 Oscars nominiert. Mhm. Also ich glaube Buch, Regie, Musik,
ich weiß. Ja.
Diverse. Hat leider keinen einzigen Oscar bekommen, aber es war einfach auch ein schwieriges Jahr. Da liefen so Filme wie Ben-Hur, glaube ich, so ganz große Schinken auch, die einfach mehr
Gewicht noch hatten.
Ja, genau, und mehr abkassiert haben. Also von mir hätte sie da einen Oscar bekommen. Also das, da sehe ich den Oscar eher als bei
Ein Herz und eine Krone. Ja. Sie hat ihn aber auf jeden Fall schon den Oscar abgesehen. Davon hat sie eventuell noch einen zweiten gekriegt.
Ja.
Ne? Also für mich ist das auch ein Film, wo man ganz klar sagen muss, der trägt Audrey Hepburn von einem Sternchen zum richtigen Star.
Ja, absolut.
Denn das fehlte einfach bis dato in ihrer Filmografie, eine solche Charakterdarstellung abzuliefern. Und ich,
also da hat sie einfach wirklich gezeigt, was sie kann.
Ja, ja.
Was sie kann. Und dazu nicht nur, dass sie das gezeigt hat, sondern auch mit wenig Hilfsmitteln.
Ja,
ja, sie hatte kein großes Make-up, wo sie sich hinter verstecken kann. Das waren keine aufwendigen Kostüme.
Noch nicht mal ihre Haare. Ja,
ja, genau. Also das war einfach sie.
Ja,
ja, sie musste präsent sein, sie musste da sein.
Wer den Film guckt, wir wollen mal mit einem Vorurteil dann oder ja mit einer fast so einer Art Urban Legend ein bisschen aufräumen. In der Szene, wo ihr die Haare beim Eintritt ins Kloster geschnitten werden, trägt sie tatsächlich eine Perücke. Viele, genau. Manche Leute denken, viele denken immer noch, das war ihr echtes Haar. Nein, das war nicht ihr echtes Haar, sondern es war tatsächlich eine Perücke, aber nichtsdestotrotz so gut gemacht, dass man sich diese Frage stellt, war es halt ihr echtes Haar oder war es halt nicht ihr echtes Haar? Also von daher sei das auch geklärt, dass wir darüber mal gesprochen haben, kurz. Wollen wir das mal belegen anhand einer Sequenz vielleicht? Ich habe ja, was wir...
Ja, ne? Du hast da also, mal was vorbereitet.
Was wir bei Meierling nicht gemacht haben und auch bei Tropenblut nicht, weil die beiden halt Englisch sind und Meierling auch relativ schwierig zu verstehen, da die Tonqualität nicht die allerbeste bei dem Film ist. Hier bei Geschichte einer Nonne klappt das natürlich wesentlich besser. Ich habe mal diese Sequenz rausgesucht, die ich mal so diese erste Prüfung genannt habe. Und zwar, Audrey Hepburn ist ja, du hast es ja grob zusammengefasst, ist also jetzt ins Kloster Leben eingetreten, möchte unheimlich gerne in Belgisch Kongo reisen, ja, um genau, dort als Krankenschwester tätig zu sein. Dazu gehört aber unter anderem, dass sie eine Prüfung, eine medizinische Schwesterprüfung oder Tropenmedizin-Examen ablegt. Genau. So. Und sie weiß auch, aufgrund ihres Vaters, der ja in dem Film auch keine unwichtige Rolle spielt, der ja, du hattest es ja auch gesagt, angesehener Tropen- oder Chirurg, oder ist er selber Tropenmediziner der Vater? Ist auch egal. Ja, der auf jeden Fall ein namhafter Arzt ist. Und sie ihrem Vater schon oft assistiert hat, hat sie eben sehr, sehr gute Fähigkeiten, wenn es darum geht.
Der ist Tropenmediziner.
Okay, genau, gut, ja, wunderbar, passt ja alles.
Auch über diese ganzen Erreger da Bescheid.
Genau, da wusste, genau, so. Und jetzt ist es halt tatsächlich so, sie hat eine andere Schwester noch im Orden, die können sich, also die, ich sag mal, da klappt es nicht ganz so gut mit der ordentlichen Ordensharmonie, wenn man so will. Und jetzt geht es einfach darum, dass Schwester Luca die obere Schwester fragt, wie sie sich verhalten soll in der Prüfung oder insgesamt in der Beziehung zu ihrer, was sagt man eigentlich, Mitordensschwester vielleicht. Besser kann ich das gerade nicht ausdrücken. Gut, und weil das so wichtig ist, haben wir das mal rausgesucht und das geht jetzt gut 2 Minuten, aber ich will es nicht aus dem Kontext reißen. Ich würde es einfach mal einspielen, oder?
Also wir befinden uns jetzt im Raum der Oberen.
Genau, genau. Und Audrey Hepburn bittet um Rat sozusagen, wie sie mit dieser Situation umzugehen hat. Und dann sagen wir gleich noch was dazu. Ja, ich habe den Dialog jetzt mal ausgespielt einfach, weil ich wollte das mal nicht aus dem Kontext. Wir hatten ja viel mehr Dialog eigentlich erstmal irgendwie, ne? Da hast du schon gesagt, ey, wir können nicht den ganzen Film jetzt ganzen hier mit.
Aber das ist eigentlich so der Dialog, den ich mit am schlimmsten fand. Ja, also mein Gerechtigkeitssinn, das fand ich ganz, ganz schlimm, sowas von einer Nonne zu verlangen. Ja, also so macht diese. Das geht überhaupt nicht. Und vor allen Dingen, also man muss ja die Geschichte auch auflösen jetzt. Also in der Prüfung selber hat der Laborarzt sie noch von ihrem Vater gegrüßt und gesagt, ja, das Ergebnis, das teile ich ihm dann auch gleich mit, was sie natürlich auch noch zusätzlich unter Druck gesetzt hat. Und sie hat erst versucht, nichts zu sagen auf die Fragen, aber sie ist halt eben wirklich mit diesem Thema ja groß geworden. Hat ihrem Vater eben viel assistiert und wusste das aus dem FF. Und diese Prüfung zu bestehen und dann in diese Nervenheilanstalt geschickt zu werden, das war für den Zuschauer, also ich habe das so empfunden als Abstrafung. Mhm. Sie selber hat es, glaube ich, auch so empfunden und es ist halt eben nochmal so, von ihr dann so gelegt worden, so, ich soll Demut lernen. Ja. Ne? So. Ja. Aber das fand ich wirklich so ein, das ging gar nicht.
Ich bin vollkommen bei dir. In der Nervenheilanstalt fand ja auch noch ein täglicher Übergriff. Übergriff statt. Und da bestand sie beispielsweise. Erzengel Gabriel, einer der Insassen, hielt sich für den Erz. Genau.
Bitte? Das war eine Sie?
Ja, Insassinnen. und danke für die richtige Bezeichnung jetzt an der Stelle. Und sie bestand darauf übrigens, dass sie nicht gedoubelt wird in der Szene, sondern dass sie selber tatsächlich diese Szene, diesen Übergriff sozusagen dann auch spielt und diese körperliche Auseinandersetzung. Das ist alles so unheimlich intensiv bei ihr, dass mich das nochmal wirklich einfach durchgeschüttelt hat. Also weil dieser... Also auch so diese Machart des Films, ne? Also diese Drehorte, die man gewählt hat. Erst in Belgien, also das übrigens, Warner hat versucht, tatsächlich dort, wo Schwester, also die richtige Schwester Luca damals, die HB Ordensschwester war, auch dort eine Drehgenehmigung zu bekommen. Das hat aber nicht geklappt, weil das war immer noch in Ordnung. Das wollten die halt nicht. Und dann ist man in Frankreich ausgewichen, hat noch ein bisschen mehr Geld draufgelegt und hat ein ähnliches Gebäude gefunden. Alles gut. Also da die Aufnahmen oder dann tatsächlich in Belgisch-Kongo abzureisen, denn wir erinnern uns, wir haben, glaube ich, im Zuge der Dreharbeiten so ein Herz und eine Krone ja darüber berichtet, dass es nicht Standard war, dass es Außendrehaufnahmen in Hollywood-Filmen gab, weil einfach die Filmgesellschaften Angst hatten, die Kontrolle über diesen Film mehr zu verlieren, ja. Und hier ist man tatsächlich in den Belgisch-Kongo gereist, zu sehr, sehr schwierigen Drehbedingungen, ja, zu Tagen mit 40, 45 Grad beispielsweise, ne, und also wirklich strapaziösen Drehbedingungen und sicherlich auch nicht so gut versorgt, wie es heutzutage ist, in dem Helikopter hin und her fliegen können oder wie auch immer, oder die Infrastruktur in solchen Ländern eine ganz andere ist. So, also all das muss man...
Ja, wir reden vom Jahr 1959, ja.
Alles das muss man tatsächlich einfach mit in diese Betrachtung mit einbeziehen. Und dann so eine auf ihr Gesicht und auf ihr körperliches Ausdrucksvermögen hin spielende Audrey Hepburn, oder in dem Fall ja reduzierte, ja, weil sie trägt ja auch nicht viele Gewänder. Sie trägt ein ganz schlichtes Ordenskleid. Du siehst ihre Haare nicht. Sie ist nicht großartig, hattest du gesagt. Ich finde, sowas geht mir einfach echt unter die Haut, ne? Also dann sowieso so eine Audrey Hepburn, dieses Gesicht dann und dieses, ich will mal fast schon Madonna-hafte irgendwie. Also sie leuchtet schon aus sich heraus so, und dann das Ganze in diesen wirklichen Kontexten zu sehen, ja. In diese innere Frage, bin ich richtig aufgehoben? Wie gehe ich mit meinen inneren Konflikten um? Wie gehe ich mit Buße um? Wie gehe ich mit dem Verzeihen. Tod meines Vaters, mit Verzeihen um, wie gehe ich mit aber auch mit Wut um letztendlich, wie gehe ich mit Liebe um, mit dem, was ich empfinde für den Dr. Fortunati vielleicht, ne, der sie ja so beschrieben hat, in den Dialog haben wir jetzt nicht rausgesucht, so nach dem Motto, er kennt eben halt Ordensschwestern und er würde ihr nie abnehmen, dass sie nicht auch einfach eher der weltliche Typ ist, jetzt mal so zu beschreiben, eine weltliche Ordensschwester. Ja, genau. Und das sagt ja eigentlich schon genauso diesen Konflikt. Und ich muss auch sagen, ich fand ihren Vater toll und ich fand auch, und das war übrigens auch noch im Rahmen offensichtlich des Castings dieses Films, eine große Herausforderung, den richtigen Dr. Fortunati zu finden, weil er sollte eben halt nicht ihr den Eindruck erwecken, als wenn er eine romantische Liebesbeziehung mit ihr eingehen wollte, aber er sollte eben, also immer eine gewisse Distanz zu wahren, mit ihr zu spielen, aber auf der gleichen
Ebene. Aber ja, auch nahe treten, ne? Genau. Also er provoziert und sie ja schon.
Absolut.
Auch, ne? Und sie ist bringt sie auch zum Weinen, ne?
Ich will auch mal so weit gehen zu sagen, sie führt auch eine platonische Liebesbeziehung zu ihm, ne? Weil er auch ein er ist der weltliche Gegenpart sozusagen, der sie besser in manchen Situationen analysiert als sie selber, oder?
Ich würde das anders sehen. Also Ärzte kennt sie ja halt eben ihr Leben lang. Ihr Vater ist Arzt und er kommt sicherlich ihrem Vater sehr nahe, ne? Also so vom Bild her. Jemand, der bis zur Selbstaufgabe arbeitet und Leistung erwartet, abruft und halt eben auch selber liefert. Das war für sie ein gewohntes Umfeld, würde ich sagen. Also das war etwas, was sie kannte, ne? So, und dass sie da zugewandt war, das glaube ich schon, ja.
Wenn ich dich frage, Sabine, ich stelle mir diese Frage auch gerade selber, was ist für dich so die Stärke, gibt es eine stärkste Szene in dem Film für dich?
Ja, das Ende.
Kommen wir gleich nochmal zu, das Ende, ja, ist ganz interessant. Ja, das ist schon eine sehr starke Szene, das ist auf jeden Fall wahr.
Ganz stille, da gibt es ja dann also zum Schluss auch gar keine Musik mehr.
Nee.
Und wirklich dieses, gehen.
Ja, also wir...
Auch wie das dargestellt worden ist, das fand ich sehr beeindruckend.
Weißt du, welche Szene ich auch noch sehr gut fand, wenn wir da mal so reingehen, die das auch nochmal so typisiert. Das gibt es
einfach... Ich fand den ganzen Film gut.
Das ist, ja, klar, ist auch so. Das ist so dieser Wendepunkt, als sie vom Tode ihres Vaters hört. Ne?
Auch sehr beeindruckend dargestellt.
Ja, also total. Sie ist mittlerweile wieder aus Belgisch-Kongo zurück. Mhm. So, und der Krieg ist ausgebrochen, auch wenn im Film übrigens nie von Nazis oder von Deutschen, sondern nur vom Gegner die Rede ist. Ja,
genau.
Ist es auf jeden Fall so, dass man weiß natürlich, klar, es geht jetzt hier um die deutsche Besetzung, den Einmarsch nach Belgien und in die Niederlande. So, und im Zuge dessen, ihr Bruder, der ja mittlerweile, übrigens ist sie, vielleicht das nochmal ganz kurz, um die Entwicklung mal zu zeigen, also sie, das wird im Film nicht gesagt, aber man begleitet sie 17 Jahre durch das Klosterleben dann. Also wirklich kein unwesentlicher Abschnitt im Leben eines Menschen, gerade so von dem, dass sie junge Frau ist, bis zu einer reifen Frau einfach. Und ihr Bruder ist ja mittlerweile auch erwachsen und dann eben halt entsprechend als Soldat in der Armee und spielt sozusagen einer anderen, noch normalen, weltlichen Schwester einen Brief zu, die in der Resistance ist, im Widerstand ist, Resistance. Und die wiederum gibt sozusagen diesen Brief weiter an Schwester Luca, die ihn eigentlich erst der Ordensschwester ja zeigen muss, aber dann bittet die andere normale Schwester, keine Ordensschwester ist, sagt, nee, tun Sie das bitte nicht, sondern na, ich würde mir das überlegen, ist nur für Sie bestimmt. Und da hört sie eben halt tatsächlich vom die Nachricht vom Tode ihres Vaters. Ich spiele das auch mal kurz ein, das ist nur eine halbe Minute.
Hoffentlich erreicht dich dieser Brief. Dein Bruder Pierre. Vater wurde vor einer Woche zwischen Givet und Fumet von feindlichem Maschinengewehrfeuer getötet, als er sich der Flüchtlinge annahm.
Ja, so, das war es einfach.
Und
so, und da bricht es in ihr einfach aus. Ihr Vater, zu dem sie eine ganz enge und wohl tolle Beziehung hatte, der sie mitgetragen hat und alles, ja, der ihr ein und alles war, ist jetzt ums Leben gekommen durch den Feind.
Also das, was sie dann da ihr aussagt, also wie sie diese Verzweiflung darstellt und man merkt einfach so, ab jetzt, lieber Gott, ist das eine Sache zwischen dir und mir.
Ja. Ja, das ist schön, hast du schön gesagt. So.
Ja, also das ist so, da zieht sie, man fühlt, dass sie da einen Strich zieht.
Ja.
Also da fällt die Entscheidung, aus dem Kloster auszutreten. Und sie wird ja auch von mehreren danach noch gebeten, sich das zu überlegen. Also die große Mutter, Ordensmutter kommt, Schwester Ellen.
Ja, das ist jetzt.
Irgendwas kommt, um sie zu besprechen. Der eine Priester sagt, geh
Schwester
in.
Schwester Margarita wird das wahrscheinlich gewesen sein. Ne?
Oder Mutter, nee, Schwester Margarita ist zum Schluss, glaube ich, die sie dann auch nochmal. Ja, auf jeden Fall, sie wird mehrfach gebeten, sich das zu überlegen. Aber dass man merkt einfach, da ist in diesem Moment, als sie diese Nachricht bekommt.
Ja.
Das ist, sagt einfach alles. Das ist jetzt ein Ding zwischen dir und mir, lieber Gott.
Da fällt mir ein, ich habe den Dialog übrigens da, als die obere Schwester sozusagen von ihrem Austritt erfährt.
Ja, genau. Wollen wir den
auch nochmal eben einspielen dann? Der ist allerdings wieder ein klein bisschen, aber wie gesagt, das fasst das alles nochmal sehr schön zusammen.
Ja, ne? So dieses, dass die einfach damit durch ist.
Und diese 2 Minuten gebe ich uns jetzt nochmal.
Warum musste ich sie erst rufen lassen, mein Kind? Haben Sie nicht gespürt, dass ich um Ihre Kämpfe weiß?
Ich fühlte es, ehrwürdige Mutter. Aber ich bin am Ende meiner Kraft.
Ihre Mitschwestern lieben Sie. Die Ärzte vertrauen Ihnen. Und die Lehrschwestern haben große Achtung vor Ihnen.
Man kann seine Schwestern betrügen. Aber nicht sich selbst oder Gott.
Es gibt kein Ende oder Aufgeben, wenn man den Herrn liebt, wie Sie es tun.
Ich glaube, ich habe die ganzen Jahre gekämpft, ehrwürdige Mutter. Am Anfang schien sich jeder Kampf vom vorhergehenden zu unterscheiden. Aber dann wiederholten sie sich. Und ich erkannte, sie hatten alle denselben Ursprung. Ich konnte nicht gehorchen, ohne inneres Murren. Vollkommenen Gehorsam, wie Christus ihn übte, kann ich nicht aufbringen.
Weiter?
Manchmal fragt mich mein Gewissen, was geht vor? Und ich weiß die Antwort nicht. Wenn die Glocke in die Kapelle ruft, muss ich dann wirklich meine Arbeit unterbrechen und die Pflege der Patientin einer anderen Schwester überlassen? Ich komme aus eigener Schuld oft zu spät in die Kapelle. Ich verletze das große Schweigen, weil ich mich nicht nur auf kurze Gespräche mit meinen Kranken beschränken kann, wenn mir das Herz überläuft. Ehrwürdige Mutter, muss ich denn wirklich den drei Glockenschlägen gehorchen, wenn mich gerade im Laboratorium eine wissenschaftliche Arbeit persönlich fesselt?
Sie sind ins Kloster gegangen, um Ordensfrau zu werden und dann erst Krankenschwester. Das religiöse Leben muss Ihnen wichtiger sein als Ihre Liebe zur Medizin. Wollen Sie nicht noch eine Anstrengung für Gott machen und für mich als sein Werkzeug?
Ich habe mich bemüht, ehrwürdige Mutter.
Wenn ich von hier fortgehe, mein Kind, nehme ich Sie in meinem Herzen mit und schließe Sie in meine täglichen Gebete mit ein.
Ja.
Ja, und da sieht man halt eben auch ganz deutlich, dass sie wirklich eine Herzblutkrankenschwester ist, ne? Also sie sagt,
du kannst das gut beurteilen.
Ja, das kann ich halt eben, ne? Also wie kann mein Glaube über dem stehen, Menschen zu helfen? Ja, das ist ja eigentlich auch das, was ein guter Gläubiger ja tun soll, ne? Ja. So. Und diesen Widerspruch und ja, in Kombination eben mit dem Verlust des Vaters, das ist einfach das Ende ihres Lebens in der Klostergemeinschaft. Ne?
Das war übrigens die famose, ich muss es einmal sagen, Edith Evans, die die Mutter gespielt hatte. Mhm. Sie hatte sehr viel Respekt selber vor der Rolle, weil sie eigentlich dachte, sie ist dieser nicht gewachsen. Also diese, weil sie offensichtlich, das weiß ich jetzt nicht, aber nicht so viel Religiosität in sich vermutet hatte, um das. Aber irgendwie sagte sie, glaube ich, also jetzt so sinngemäß, in dem Moment, wo sie die Kluft an dieser Schwester anhatte, fand irgendetwas in ihr statt, wo sie.
Ja.
Und sie spielt das einfach gut. Ja. Also, so wie
also der ganze Film, die ganze Besetzung, das stimmt von vorne bis hinten.
Also man merkt, entschuldige bitte, man merkt Fred Cinnamon definitiv anders, eine andere Klasse.
Ja.
Also auch gleich, wenn wir nochmal abschließen, als es Mel Ferrer hat oder so.
Ja.
Und da sieht man nochmal, wie wichtig einfach auch so ein namhafter Regisseur vielleicht wirklich ist, der weiß, wie er damit mit so einem Stoff umzugehen hat auch. Ne?
Genau, ja, absolut, absolut.
So, also das soll einfach nochmal so, dieser Dialog fasst für mich einfach nochmal perfekt zusammen, den Lebensweg, den Schwester Luca bis dato wirklich gegangen ist, bis sie den Entschluss gefasst hat, das Kloster zu verlassen, und fasst in diesen zwei Minuten einfach in hervorragender Art und Weise nochmal zusammen, wie ich übrigens auch die deutsche Stimme sehr schön, die Synchronstimme von Audio. Ich weiß gerade nicht, wer das ist, ich hatte es gelesen, aber ist auch egal, können wir nächstes Mal noch würdigen, weil das ist ihre Stammsynchronsprecherin, und fasst das einfach nochmal sehr schön zusammen. Also hier ist ein Mensch, die vor 17 Jahren eingetreten ist, um einfach Gott näher zu sein, Gott zu dienen und ein religiöses Leben zu führen. Und in den 17 Jahren ist das alles passiert. Ja, für uns wirklich auch nachvollziehbar. Und die Schlüsselszenen in diesem Leben sind einfach da, sind toll gespielt und so weiter und so fort. Und das ist dann sozusagen nach 17 Jahren der Entschluss, dass sie die Konsequenz des nicht mehr so führen zu können. Und man könnte natürlich jetzt auf der Meta-Ebene, also kein Podcast natürlich ohne das Wort Meta drin, auf der Meta-Ebene natürlich schon darüber diskutieren, ist diese Entscheidung, das Kloster zu verlassen, nicht religiöser gewesen, ist sie in dem Moment nicht Gott näher, als in den ganzen 17 Jahren, wo sie versucht hat, als Ordensschwester Gott tatsächlich zu sein. So, und ich möchte das gar nicht so beantworten.
Ich würde auch gerade sagen, das würde ich so im Raum stehen lassen. Ne?
Genau, diese Frage finde ich interessant, dass man sie stellt, weil, also natürlich hat der Film alleine durch die Spiritualität eine hohe Metaebene, auf die wir vielleicht in 5 Jahren nochmal zurückkommen oder so, wenn wir sagen, wir wollen nochmal tolle Filme Revue passieren lassen, mal gucken, was sie mit uns in den Jahren machen. Ja, denn genauso toll. Und genauso jetzt will ich nicht immer das Wort Meta wieder sagen, das kann man immer irgendwie einsetzen und hat Motto, schwenkt irgendwas, so. Aber das ist natürlich das Ende, ne?
Ja.
Und bevor wir auf das vielleicht im Speziellen zu sprechen kommen, darf ich nochmal ganz kurz was zu Franz Waxman sagen, der die Filmmusik gemacht hat. Und zwar gab es da einen kleinen Disput nach hinten raus, als sozusagen der Film fast fertig war und Franz Waxman hat sehr viel Musik gemacht.
Mhm.
Franz Waxman hat sich vor allem an Bach und Händel orientiert, weil er, ich meine, da gab es einen Disput, ne, mit Frank, war übrigens toll, und er hatte sich, habe ich schon gesagt, ist auch egal, Händel, Bach, also er hat sich wirklich auch diesen religiösen Themen, ein bisschen Bach kennt, also sind oftmals ja auch wirklich Komponisten, die stark religiöse Themen mitverarbeitet haben in ihren Kompositionen. Und er hat also wirklich fast den gesamten Film mit seiner Musik unterlegt und musste dann auf einmal feststellen, dass 85% seiner Musik einfach rausgeworfen worden. Ja, warum? Naja, die Idee war schon so ein bisschen, es herrscht ja Stille in einem Kloster, es ist mehr ein Film, der nicht über seine Musik getragen werden soll, aber über das Schauspiel. Ja, und die Musik sollte, naja, wie soll ich jetzt sagen, platt gesagt halt nicht ablenken. Mhm. Ja, so. Und als dann auch noch die Sprache auf die Endszene kam dann, ne, also wo sich offensichtlich der Waxman besonders viel Mühe gegeben hatte, weil er einfach auch so diesen besonderen Moment des, also in der Regel ist es übrigens so, dass damals auch Filme, das muss man vielleicht auch wissen, oftmals mit einer oder eigentlich immer große Blockbuster-Filme damals mit einer positiven Note aufgehört haben. Ja, mit etwas, wo du als Zuschauer das Kino gerne verlassen hast. War ein toller Film und das Ende und bei Tropenglut haben wir nachher auch so ein Ende, wo so ein Erleuchtungsmal so. Und hier ist es eigentlich genau das Gegenteil. Hier ist es ja der Fall. Bam. Genau, so. Und dann auch noch nicht mal Musik. So,
Stille.
Und da hat sogar das Testpublikum irgendwo gesagt, wo ist denn die Musik in diesem Film geblieben? Und erst das hat sozusagen Warner dazu veranlasst, zu überlegen und zu sagen, na gut, der gute Franz hat ja eben halt eigentlich doch mehr Musik komponiert, wollen wir nicht wieder Musik mit aufnehmen in den Film? Und tatsächlich, deshalb ist im Grunde genommen fast alle Musik von Franz Waxman wieder in diesen Film mit hineingewandert, ja, weil das Testpublikum diese Musik tatsächlich vermisst hat. Und das muss man ja sagen, und das ist die große Leistung. Und ich meine, du hast den Film ja auch komplett mit der Musik von Franz Waxman gesehen. Es ist ja auch wirklich Musik, die zu dem Film passt.
Ja.
Die großartige Themen hat und wirklich die so eine...
Sie aber auch an den entsprechenden Stellen rausgenommen haben.
Ja.
Also gerade diese Schlusssequenz, sie haben jetzt nicht alles zugekleistert mit Musik, sondern es ist ja so, also sie wird dann, also sie muss unterschreiben, dass sie auf eigenen Wunsch hin das... Kloster verlassen möchte, muss ihre Schlüssel abgeben, kniet dann auch nochmal so nieder. Das ist ja so, wenn die Nonnen rausgehen, dann knien sie nieder vor der Mutter Oberin und werden bekreuzigt, so heißt das, glaube ich. Also so bekommen
einen
Gruß auf die Stirn. Und das bekommt sie eben nicht und wendet sich dann selber so dem Kreuz, das an der Wand hängt, zu und geht dann. Beim Gehen nimmt sie dann auch das, was ihr Vater an, wie nennt man das, an
Mitgift
gegeben hat.
Kriegt sie
wieder zurück. Das nimmt sie dann auch.
Will sie aber erstmal gar nicht so annehmen.
Erst nicht, genau. Und dann wird es ihr aber nahegelegt oder deutlich gesagt, dass sie das nehmen soll und muss. Und das nimmt sie dann auch. Und dann sieht man so, wenn sie rausgeht, so eigentlich will sie den gewohnten Gang gehen, muss ja aber in die andere Richtung.
Ja.
Sie muss dann da bei einer Schwester Bescheid sagen und dann wird sie in Zimmer 12.
Weißt du die Nummer noch? Ich weiß.
Entweder 2 oder 12 geschickt.
Ja.
Und da steht ihr aufgeklappter Koffer mit den Sachen, die sie getragen hat, als sie gekommen ist. Graues Kostüm wird wieder angezogen. Also sie entkleidet sich, legt ihren Schleier ab. Und man sieht dann auch so ein paar graue Strähnen im Haar. Und da ist absolute Stille.
Ja.
In dieser Sequenz, wo sie sich entkleidet, umzieht, Stille.
Ja.
Und dann wird einfach nur per Fernbedienung die Tür nach außen hin aufgemacht über so einen Hinterausgang.
Mhm.
Da geht sie, also sie holt dann nochmal tief Luft, geht dann raus. Und erst als sie ganz hinten, als das erste Auto vorbeikommt und sie dann dem Auto so hinterher guckt, erst da setzt die Musik wieder ein.
Ja, ganz genau. Du beschreibst das schon sehr, sehr schön. Und auch diese Musik habe ich, um uns so langsam aus dem Film auch rauszubegleiten, auch nochmal ganz kurz vorbereitet. Dort, wo sie also das Konvent, das Kloster verlässt, wird nur noch diese Musik gespielt. immer wenn ich diese so wundervolle Musik höre, Sabine, dann drängt sich einfach so in mir das Bedürfnis auf, mal über tolle Filmkomponisten auch zu reden. Ja, weil Musikbegleiter, ja, das ist ja so eine schöne Schnittstelle.
Wundertüten-Podcast.
Aber wir haben ja was vorbereitet. Also, ganz genau, das war sozusagen das Endthema. Das ist aus, ich glaube, das ist, war das nicht in Antwerpen, dieses Kloster? Also tatsächlich, also, und man sieht ja auch so diese Gracht sozusagen da, diese Gracht, wo das Wasser ist. Und du hast vollkommen recht, nochmal, ja, eine total unübliche Sequenz. Mhm. Ja, weil es braucht auch viel Überzeugungsarbeit von Fred Zinnemann zu sagen, wir wollen eine halbe Minute sie wirklich so zu, ohne dass die Kamera sich bewegt, ihr einfach nur hinterher schauen. Ich will es nur noch mal rausstellen, weil es so toll ist, den Film so enden zu lassen, weil es alles aussagt für mich. Ja, diesen Film tatsächlich, also ihr Gang in das neue Leben, in die Freiheit, von Gott abgewandt oder wie wir gerade gefragt haben oder mehr zugewandt denn je, das so zu zeigen und das mit der Musik von Franz Waxman erwartet, bis letztendlich sie langsam hinten ankommt, dann setzt die Musik ein und dann kommt eben halt das Ende des Films. Mhm. Und so, Schulnote.
1.
Ja, absolut.
Also für diese schauspielerische Leistung eine 1. Ja, das plus ist mit Sternchen, das ist also eine Wohltat nach diesem ganzen Film, ja, mit absolut. Den Rehaugen, wo ich schauspielerische Meisterleistung gesehen habe, in absolut. Einer Brillanz, die ich, glaube ich, vorher noch nicht ganz so oft gesehen habe.
Also, was ich mir im Zuge dessen nochmal angucken möchte, der letzte religiöse Film vorher war ja The Song of Bernadette, das Lied der Bernadette, ganz andere, aber das war der letzte etwas größere katholische Film aus dem Jahre 32, 34, 39, 15 Jahre her, das 43 irgendwie so um den Dreh, genau. Und dann gab es ja lange Zeit nichts und dann diesen Film hier, ja klar, also das ist einer der, weiß ich nicht genau, für mich der Sternstunden und immer, wenn und die definiere ich unter anderem so, dass ich sage, das ist eben halt wirklich der Film, ich wiederhole mich da, der aus dem Sternchen Audrey den Star Audrey gemacht hat, ja. So, ja. Also
Weltstar.
Ja.
Also das
Charakterdarstellerin, ja. von weg von Cinderella hin, ja, zu einer Schauspielerin, die groß, unglaubliches groß, Talent hat, ja. Das
da
hat sie auch.
Jetzt aber zum nächsten Film.
Ja, da, brauchen wir jetzt
meine
noch mal eine Stunde.
Meine Überleitung zu dem Film wäre ein Buch, was ich euch, wenn ihr wirklich Audrey Hepburn Fans seid, empfehlen möchte.
Ich habe auch ein Buch über Audrey Hepburn, so ist es. Ich habe sogar ein paar
das
digitale
ist
Bücher.
So. Was du da hast.
Ja, das ist schön, das Buch. Also sowas
aber
kann
das,
man nicht digital. Das muss man.
Das Buch, was ich hier habe, ist Audrey Hepburn von Fotografien von Bob Willoughby.
Zeig mir mal. Ich bin ja so gut Native bist, Speaker hier. Ja. Ne? Willoughby, genau. Willoughby. Bob Willoughby.
Willoughby.
Willoughby. Willoughby. Bob Willoughby. Wunderbar.
Ja. Der hat sie schon begleitet, als sie, oder erstmals kennengelernt, als sie Ein Herz und eine Krone gedreht hat. Man muss sagen, zur damaligen Zeit war das so üblich, dass die Studios Fotografen geschickt haben, die während des Films fotografisch begleiten.
Ja. Okay.
Er hat sie bei Ein Herz und eine Krone lieben gelernt. Also er war einfach von Anfang an, als er sie gesehen hat,
als geflasht. Fotograf lieben gelernt,
ja,
so,
geflasht,
ne?
Von ihr. Und dies, nach dem Film Tropenglut war da auch eine ganz dicke, enge Freundschaft.
Darf ich das mal fragen, so ungefähr wie zu ihrem Kostümdesigner, zu dem Herbert Giffeny oder so, zu dem sie auch jahrelang,
ja, genau,
ein
auch
sehr...
sehr intensive, das weiß ich jetzt nicht, das kann ich jetzt nicht so beurteilen.
Aber ich denke ähnlich oder
aber
so. Ne? Sie war ja sehr loyal, ne, zu,
ja,
Leuten, die ihr...
was bedeutet haben.
Die einfach was bedeutet haben. Ne?
Was man auch bei dem Film einfach auf der ganzen Ebene sieht und was, glaube ich, auch ein Problem darstellen kann.
Bei dem Tropenblut jetzt
Tropenblut,
meinst du? Die reden,
ja.
Genau, okay.
Die reden jetzt über Tropenglut, Green Mansion aus dem Jahre 1959.
Menschens, genau.
Ja, Menschens, Entschuldigung. Regie ihr Ehemann Mel Ferrer. Mit Schauspielkollege, ja, den viele sicherlich kennen aus seiner Paraderolle Psycho, Anthony Perkins.
War übrigens nicht seine erste Debüt,
nee,
sozusagen. Film.
Aber
er
ist dann
zwei
noch
Filme
sehr
davor,
jung,
sehr,
ne? Also irgendwie in den Anfang 20er?
Ein Jahr später hat er dann Psycho gemacht.
Ach echt?
Das war, glaube ich, sein Durchbruch.
Okay.
Von wann ist ein Psycho nochmal, sag mal?
Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich muss sagen, ich habe mich auf diesen Film sehr gefreut.
Ja, ein Jahr später, tatsächlich.
Ja, okay. Ja. Ich habe mich sehr gefreut, weil ich eben vorher schon dieses Buch hatte von dem Bob Willoughby.
Ja, genau.
Und
genau.
Da steht diese Fotodokumentation über Tropenglut halt ja. eben mit drin.
Ja.
Weil, also sie spielt da eine sehr naturverbundene junge Frau namens Rima. Ne? Genau. Und es war so von Mel Ferrer angedacht, dass alle Tiere, die es so gibt in so einem Urwald, ihr zugewandt sein sollten. Und dann kam man eben auf diese Idee, dass ihr ein Rehkitz auf Schritt und Tritt folgen soll. Und dann haben die Tiertrainer zu ihr gesagt, ja, das geht nun mal nicht anders, als dass ein junges Reh, das haben sie dann irgendwie aus dem Zoo besorgt, 4 Wochen alt, tatsächlich bei ihr einzieht.
Jungleland war das und das ist in Zoo Los Angeles gewesen,
ja,
genau.
Genau. Und sie wirklich Tag und Nacht begleitet.
Ja.
So,
also hast du den Namen schon genannt, fällt mir ein? Ip. Und Ip.
Genau, weil sie, wenn das Reh Hunger hatte, immer Ip gemacht
genau,
hat.
Genau,
genau. Genau, was für ihren Hund, wie hieß der nochmal?
Mr. Famous.
Ja, also eine echte Bedrohung war. Ne? Also der fand das überhaupt nicht toll, dass da jetzt auf einmal so ein Rehkitz da stand und Konkurrenz zu ihm
aber
hatte.
Bei Lederschuhen haben sie gemeinsame Sachen gemacht. Ne? Genau. Ip hat die Schnürsenkel sozusagen sich geklaut und Mr. Famous hat den Rest der Lederschuhe dann erledigt.
Zerlegt, genau.
Kennen wir. Nicht ab und zu kennen wir das auch mal. Aber keine teuren Lederschuhe bei uns.
Bob Willoughby, der kam halt eben gerade wieder von einem anderen Einsatz irgendwo im Ausland und dann ist er von MGM gefragt worden.
Der Fotograf worden, jetzt, ne?
Der Fotograf,
sorry.
Genau. Ob er eben den Film begleiten möchte und hat dann Audrey Hepburn und den Namen gehört und natürlich, mache ich. Und sie hat sich auch sehr gefreut, ihn wiederzusehen und dann kam eben diese Rehgeschichte mit Ip dazu und dann hatte er seine Geschichte, wo er eben so drauf sich fokussieren konnte. Und ich kann euch dieses Buch eben, wie gesagt, nur ans Herz legen. Ich habe auch nochmal bei Amazon geguckt, da gibt es das auch noch, das kostet so um die 30 Euro.
Ja, das ist
und
wirklich
ab
wert,
Seite
ne?
18 wird so diese, gibt es so diese Fotos eben, die zu Tropenglut gehören.
Ja.
Diese Fotos sind so intim, so schön, so so ruhig, ja. Da sieht man zum Beispiel bei ihr im Wohnzimmer, wie sie gerade Ip füttert.
Und da hast du ja Mr. Famous, ne?
Mr. Famous, der daneben steht und eigentlich gerade nicht so begeistert ist. Oder allgemeines Wettlaufen durch den Garten. Oder auch gemeinsames Schlafen auf dem Sofa. Oder sie sind halt eben auch zusammen einkaufen gegangen. Ja,
ja na klar.
Man hat dann in L.A. eine Audrey Hepburn gesehen, die mit einem Rehkitz einkaufen gegangen ist.
Super. Also Hunde dürfen nicht mit rein, aber Rehkitze dürfen mit in den Supermarkt, oder?
Sie hat auch mit dem Reh Klamotten eingekauft und so.
Ja.
Und dieser, ich nenne ihn jetzt mal Bob, der sie da so begleitet hat, der fand es halt eben auch so ganz faszinierend. Die Leute haben sich wohl umgedreht, weil auch selbst in L.A. ist ja nun vieles relativ Verrücktes, was da so durch die Gegend läuft.
50er Jahre, Frau mit Reh, Audrey Hepburn mit Ip.
Ja, genau, das war da aber durchaus auch mal einen Blick wert. Aber Audrey hatte das einfach so an sich, dass die Leute nicht auf sie zugegangen sind. Also nicht so sie jetzt mit Fragen überhäuft haben und ne, was soll denn das jetzt mit dem Reh und irgendwie so, sondern man hat sie in Ruhe gelassen.
Bisschen unnahbar. So, ja.
Und er schreibt auch so, dass das sicherlich viele Schauspielerinnen von heutzutage gerne so hätten, aber sie hatte das. Also sie war ein unheimlich herzlicher, offener Mensch, aber sie hatte dieses Phänomen, dass sie trotzdem Leute auf Abstand halten konnte.
Wobei ja auch gerade, es ist ja witzig, das habe ich dann auch irgendwo gelesen, also dieser Vergleich, dieses Rehhafte, also jetzt hat sie so ein Rehkitz, ne? Und auch das Rehhafte einer Audrey Hepburn, ihre großen braunen, dunkelbraunen Augen und auch das sehr zarte, ne, also ihre zarte Figur an sich und alles, das sind ja schon so gewisse
Parallelen.
Das sind ja schon so gewisse Parallelen.
Und ich habe hier so ein Bild, das zeigt sie eben so als
viel schöner als im Film.
Ja. Und da sind so viele schöne Aufnahmen drin.
Die hätte ich auch mal angucken wollen vorher jetzt. Ja.
Von dem Film auch ihre Zusammenarbeit mit Mel Ferrer. Also da sieht man einfach auch, wie die wirklich liebevoll miteinander umgegangen sind, sehr sanft miteinander.
Da habe ich auch noch eine Geschichte dazu, das wollte ich eigentlich, wenn ich das kurz einfügen darf, um das nochmal zu unterstreichen, das hätte besser bei die Geschichte einer Nonne gepasst. Mel Ferrer hat sie ja nicht überall begleitet. Ne? Mhm. Also er war, und das, da steigt jetzt auch die Brücke zu Tropenglut, beide Filme 59, wie ist das möglich? Also Mel Ferrer hat schon Probeaufnahmen in Venezuela gemacht, während Audrey Hepburn noch mit Geschichte einer Nonne beschäftigt war. So, und als Audrey Hepburn eben halt mitbekommen hat, dass Mel Ferrer, dass die beiden halt getrennt sein werden, er da, sie dort, hat sie dem Koch von Mel Ferrer genau vorher aufgeschrieben, Mel Ferrer ihm zu kochen hätte, um nach wie vor einfach auch für ihn zu sorgen. So. Ja. Und das zeigt auch nochmal, also unabhängig davon, wie steif jetzt ihre gemeinsame oder wie problematisch ihre gemeinsame Leistung auf der Leinwand vor der Kamera war. Ja, zeigt aber, dass sie hinter den Kulissen, dass sie, das wären wir bei Tropen, dass sie also auch Regieanweisungen von Mel Ferrer nie irgendwie kritisiert hat, sondern sie hat, er macht das alles gut, ich bin total zufrieden und so und super.
Das das beschreibt der Bob Willoughby auch in seinem
siehst
Buch.
Du, siehst
also
du,
sehr deutlich. Das
Recherchen,
er sagt auch, ne, also sie hat ja nun wirklich schon mit hochkarätigen Regisseuren zusammengearbeitet und er sagt so im Nachhinein, hätte es vielleicht dem Film auch gut getan, wenn sie da durchaus mal kritisch gewesen wäre und gesagt hätte, wollen wir das nicht lieber so und so machen.
Ja,
aber sie war einfach loyal gegenüber ihm, absolut loyal und das bedeutete für sie einfach auch kein Widerspruch. Und die haben ja diese Studios bei MGM umgebaut in so ein Tropenset und also hier sieht man eben auch so, wie harmonisch die miteinander umgegangen sind.
Ja,
ne? Also das ist in dem Buch wirklich sehr doll dargestellt. Aber diese Fotos, die er, das muss ich nochmal eben kurz sagen, weil ich es mir hier auch nebenbei angucke, dass dieses Verschmelzen mit der Natur, das, was Mel Ferrer eigentlich in dem Film darstellen wollte, das hat der Bob Willoughby in seinen Fotos dargestellt. Und deswegen dachte ich einfach, guck mal, wenn du dieses Bild hier siehst, ich bin jetzt hier gerade auf Seite, kann ich nicht genau sagen, irgendwo zwischen 18 und 56, 57, da sieht man sie an so einem Baum gelehnt, so ein bisschen unscharf. Also es ist halt eben wirklich, wie wenn sie mit der Natur verschmilzt. Ja, also sie kommt da in dem Buch ganz anders rüber,
als es im Film der Fall ist. Ne? Denn wollen wir ein bisschen zum
Film zurück? Ja, ich denke auch. Ich habe auch gerade so gedacht, wir müssen mal irgendwie
also
die Geschichte
erzählen. Also das Buch ist, das muss ich auch sagen, wenn man sich die Bilder anschaut, man gewinnt nochmal einen anderen Eindruck davon, wie sie auf Fotografien wirkt, großformatige, das Buch ist relativ groß, mal Farbe, mal schwarz-weiß, vor allem fotografiert von jemandem, der sein Handwerk verstand und auch wirklich eine intime fotografische Beziehung zu über die Jahre hatte.
Ja.
Das sieht man im Buch an. Ja. Das sind nicht Schnappschüsse, die man irgendwo macht. Und man muss dazu auch noch ganz kurz sagen, heutzutage wird ja auch jeder drittklassige Film von drei anderen Kameraleuten noch begleitet, die irgendwelche Dokumentationen drehen, die zehnmal so lang sind wie der eigentliche Film. Also jede kleine Regieanweisung wird heutzutage noch mitgefilmt und diese großen Making-ofs und so. Das hatte man ja damals nicht.
Genau.
Wenn man Glück hatte, dann lief noch mal irgendwo eine kleine Filmkamera mit und man hatte noch mal ein paar Interviews oder man hatte noch mal ein bisschen was so dann doch die Dreharbeiten zu dem Film. Aber das war es dann auch im Großen und Ganzen. Und deshalb sind diese Fotografen schon sehr wichtig gewesen, die sich auch nur die großen Stars dann leisten konnten, die Dreharbeiten zumindest mit Fotos begleiteten.
Und ich muss wirklich sagen, wenn ihr eingefleischter Audrey Hepburn-Fan seid, dann legt euch dieses Buch zu. Das
sehr
ist
schön.
Es wirklich
werden wir sicherlich auch nochmal drauf zurückkommen. Ne?
Und wie gesagt, sehr schöne Filme von einem sehr schlechten Film.
Ja.
Entschuldigung, wir müssen das so sagen. Tropenglut, ich habe ja schon gesagt, Kollege Anthony Perkins. Wollen wir erst die Geschichte, wie heißt Anthony Perkins im Film? Weißt du das noch?
Das ist jetzt wieder eine gute Frage.
Ich das müssen wir mal eben kurz.
Gott.
Also, man muss dazu sagen, Anthony Perkins, ich glaube da, wie alt war der, Mitte 20, als er mit Audrey den
so
Film
ungefähr
gemacht hat, mal einer der Jüngeren, mal endlich ein jüngerer Kollege, mit dem sie zusammengearbeitet hat, wo man aber sagen, dass kann, sagen muss, dass das vor der Kamera nicht richtig funktioniert hat. Das haben wir beide so unabhängig voneinander, direkt hintereinander, als wir den Film gesehen haben, gesagt. Wobei auch hier wieder der Bob Willoughby die beiden am Set als sehr kameradschaftlich darstellt. Also ja. Sie sagte selber auch, das ist für sie, Tony wurde Anthony Perkins genannt. Das war
Abel
so,
hieß er übrigens. Ah, ja, ich habe nochmal.
Das war so ein großer Bruder für sie. Ja. Ne? Also er hat sich auch immer sehr um sie gesorgt und sie versucht zum Lachen zu bringen, so ein bisschen aus ihrer Melancholie rauszuholen. Also und die haben zum Teil also sich so ein bisschen kindlich benommen, ne? Also ja. So ein bisschen rumgefrotzelt und rumgealbert. Und ja, zur Geschichte des Films, also Abel?
Ja.
Abel ist im Bürgerkrieg Caracas und ist auf der Flucht. Also das Erste, was man sieht, ist, dass Anthony Perkins Abel eben
flieht,
ja. Rennt. Er ist ein verbitterter, traumatisierter junger Mann, der ins Hinterland flüchtet. Will dann da Gold schürfen, Gold finden. Ja. Und in so einem Laden kauft er dann so seinen Grundbedarf und da wird halt eben sehr klar, wie verbittert, traumatisiert er ist und
es ging um Rache auch ja, irgendwo, ne? Er wollte genau, er braucht das Gold, um sich zu rächen, genau, dem, was und seinen Leuten angetan wurde.
Wird dann von den einen Indianern da ins Hinterland gebracht und dann sehen die da so ein Totem, da schießt er dann drauf und die Indianer aus seinem Boot flüchten. Und das ist, da kommen wir dann schon zu den ersten Schwierigkeiten. Also es fängt, die flüchten, dann sitzt er alleine im Boot und anstatt hektisch da irgendwie zu machen, schläft er dann gleich ein.
Ja.
Gerät in Lebensgefahr, weil er dann in Stromschnellen gerät. Sein Boot geht unter, er findet aber noch seinen Sack mit den wichtigsten Sachen und geht an Land und wird von den Indianern, die wo er auf das Totem geschossen hat, gefangen genommen.
Ja.
Muss dann 48 Stunden in der Sonne braten, wird dabei verhört und dann kommt aus heiterem Himmel von irgendwoher ein Indianer, der der Sohn des Häuptlings ist, der Englisch spricht.
Ja.
Und verständlich machen kann, um was es da geht. Dann wird er in den Wald geschickt, damit er diesen Waldgeist, der dort umgeht, tötet.
Ja.
Und das ist Audrey Hepburn, das ist Rima. Die er dann da auch findet und der erste Kontakt endet damit, dass er von einer Giftschlange gebissen wird und von Rima und ihrem Großvater, der aber eigentlich nicht ihr Großvater ist, gerettet wird und sich dann natürlich in Rima verliebt. Mit Rima dann flüchten möchte. Auf der Flucht stirbt der Großvater mit dem Gold in der Hand. Rima kehrt in das Dorf ihrer verstorbenen Mutter zurück und entdeckt dort auch nur Zerstörung. Und es bleibt Abel und Rima. Ja. Die dann ihre Liebe entdecken. Also so konfus, wie ich das jetzt erzählt habe, so konfus ist auch der Film.
Ich habe den jetzt geguckt. Ich glaube, ich habe es so ein bisschen besser verstanden vielleicht noch als im Film. Oh ja, Gott.
Also ihr könnt euch meine Enttäuschung vielleicht vorstellen. Also, man denkt da so, Mensch, da sind so schöne schöne Fotos. Und man erwartet eigentlich auch so schöne Filmsequenzen von ihr und sie hat die Geschichte einer Nonne, wo sie wirklich als Charakterdarstellerin und er hat mit Rima gut angefangen, er hat sie am Anfang schweigen lassen, er hätte sie die ganze Zeit über schweigen lassen sollen, habe ich so zwischendrin gedacht.
Ja.
Das wäre besser gelaufen. Ja. Und dass das, glaube ich, auch so zwischen Anthony Perkins, also Abel und Rima nicht so funktioniert hat auf der Leinwand, das lag, glaube ich, auch nicht an Anthony Perkins, sondern es lag einfach an den Regieanweisungen.
Ja.
Also es gab durchaus auch eine schöne Sequenz. Anthony Perkins hat in dem Film gesungen. er liegt dann da so auf
dem Rasen. Und auch selber Gitarre gespielt.
Ja, übrigens. Genau, ja. Selber Gitarre gespielt und singt dann so ein Liebeslied eben für Rima. Und das ist eine sehr schöne Szene. Also die beiden haben schon miteinander harmoniert.
Wollen wir uns den Song mal anhören bei der Gelegenheit?
Oh ja,
Lust?
Gerne.
Okay.
Total, ja. Total schön gewesen. Ja. Ne? Also schöne das Stimmung. Hätte schon funktionieren können, aber ja, es war halt eben ein Mel Ferrer-Film. Und ich muss sagen, mein Resümee, als wir den Film ausgemacht haben, war, so hölzern wie er als Schauspieler war, so ja. Hölzern hat er diese Geschichte erzählt.
Ja, das hattest du.
Ich kann es nicht anders sagen.
Ich fand das sehr zutreffend, was du da so gesagt hattest. Das ist mir nicht, ich konnte es nicht so in Sprache fassen, so in diese Worte, in diesen einfachen Vergleich. Aber der trifft vollkommen zu, weil der Film einfach so viele unterschiedliche Texturen in sich trägt, die ihn in der Gesamtheit nicht dazu verleihen, dass er ein stimmiges Kleidungsstück uns hier wählt. Ja. So will ich das einfach ja. mal. Will ich was mal so ein bisschen
so eine
sagen.
Durchgehende also, Geschichte, sondern das sind so hier mal ein bisschen was, da mal ein ja, bisschen was, dort mal ein bisschen was. Und am Anfang also, fragt man sich ja auch, wieso rennt der da?
Am Ende fragt man sich noch viel und mittendrin fragt man sich noch viel mehr Dinge. Also so ein ganz klein bisschen muss ich sagen, was ich jetzt auch besser verstehe und deshalb ein bisschen so meine Meinung da ein bisschen relativiere, wenn wir nachher nach Schulnoten zum Schluss fragen, ist, es war ja eigentlich vorgesehen, dass du hattest das ja bei den, als du über die Fotos gesprochen hattest, schon kurz erwähnt, dass das also im Studio dieser Zauber-Märchenwald, in dem Rima zu Hause ist, dass das Studioaufnahmen waren. Und das war eigentlich auch nicht vorgesehen. Nur nach den gesundheitlichen Problemen, die Audrey Hepburn nach Geschichte einer Nonne hatte, eben halt diese Dehydrierung, Nierensteingeschichte und so weiter, hat man sich einfach Sorgen um ihre Gesundheit gemacht. Schon wieder, nachdem man in Belgisch Kongo war, nach Venezuela, dort wo der Film zum Großteil gedreht worden ist, sie wieder hinzuschicken, wieder in den Dschungel beispielsweise, wieder sehr schwierige Dreharbeiten. Der eine Film war gerade noch nicht mal abgeschlossen. Und dann hat die Filmgesellschaft, hat Warner dann doch gesagt, nee, dann, war das jetzt Warner oder was?
Oh Gott, jetzt muss MGM. Ich mal,
also oder was, MGM, Entschuldigung, haben dann MGM gesagt, nee, dann wollen wir, das Risiko wollen wir nicht eingehen. Sondern wir machen das halt so, dass wir diesen Teil der Aufnahmen mit Audrey Hepburn wirklich im Studio machen ne? Und dass wir da eben halt einfach auf Nummer sicher gehen können. Und ich finde, das sieht man natürlich einfach auch. Ja, der Film fängt an, indem er diese Vor-Ort-Aufnahmen, wenn du ihn sehen und dann auf einmal, wenn du da reinkommst, dann denke ich, ich bin so ein bisschen auf dem Weg nach Ost irgendwo, weißt du? Ne? So dieses, man sieht dieses. Das sind trotzdem auch ein paar schöne Einstellungen dabei, wenn die Kamera langsam in diesen Zauberwald hineinfährt, so nenne ich ihn jetzt einfach mal Zauberwald. Aber das Problem ist im Grunde genommen, das ist das, was ich dem Film hauptsächlich ankreide, dass Mel Ferrer sich wieder nicht entscheiden konnte. Und das hast du ja auch so schön gesagt, am besten hätte man Rima, Audrey Hepburn stumm lassen sollen. Was will er jetzt, dass Audrey Hepburn in dem Film darstellt? Sie ist ja dieses. Und vielleicht mal ganz kurz, RKO, die King Kong gemacht hatten das Drehbuch schon 25 Jahre vorher gekauft und dachten, vielleicht hat diese Story genug Fleisch, um daraus so eine Art zweite King Kong-Tarzan-Geschichten machen zu können. Und das hat wohl auch Mel Ferrer gedacht, als er das gelesen hatte, dann bei der Gelegenheit zu sagen, Mensch, also das ist, warum er überhaupt diesen Stoff gewählt hatte. Ne? Also er hat das schon. Und das halte ich ihm auch für Gute, also für zugute. Also er wollte nicht eine platte Action-Geschichte draus machen, ne? Mit Indianer, Pum, Bang, da kommt jemand, der Rache machen will, da wird ein Dorf in Brand gesetzt, dann Indianer ganz böse, Baum in Flammen und das war's. Sondern er wollte Audrey Hepburn schon so als ätherisches Wesen darstellen, ja, ne? Aber er konnte sich nicht entscheiden.
Nee.
Auf der einen Seite war sie der Love Interest, warum sag ich wieder Love Interest, war sie so das begehrte Liebeswesen für mit Kuss und allem drum und dran für Anthony Burton. Auf der anderen Seite aber entrückte sie sich wieder allem Irdischen mehr oder weniger, indem sie über Pflanzen sprach, die, wenn sie dort verblühen, auf einmal irgendwo anders ihre Existenz wiedererlangen würden.
Und das
ne?
Reh-Ipp ist nur zweimal irgendwie im Bild gewesen.
Ja,
also dafür
da
hätte man, glaube ich, dafür hätte man, glaube ich, nicht.
Ihr Yorkshire Terrier dafür gar nicht, aber der passt auch nicht in den zwanzigsten Dschungel.
Ja. Ne? Also das war, und letztendlich, also auch dieser kriegerische Indianerstamm, wie er den dann dargestellt hat.
Ja, also
war ja also echt alles ein bisschen...
Es hat mir auch keinen Spaß gemacht. Nee. Du hattest ja schon gesagt, du hast 48 Stunden brät er in der Sonne und auf einmal kommt ein Indianer um die Ecke, der Englisch spricht irgendwie oder sowas.
Wieso kann der Englisch sprechen?
So, wieso lässt man den denn sehr kurz vorm und dann auf einmal... Ja. Das sind alles so diese Kleinigkeiten. Und dann hat er aber auch wieder so seine schönen Momente gehabt. Wenn Audrey Hepburn wirklich einfach nur nichts gesagt hat und irgendwie... ich sag mal, so sich gegen den Baum gelehnt hat und sie hatte ja nun hier wirklich im Gegensatz zu anderen Filmen, sie hat ja nur ein Kostüm. Also das war wohl der Film, der am wenigsten Kostüm-Budget verschlungen hat, ganz genau. Ja, also da waren schon Elemente drin, wo ich gesagt habe...
Ja, man hätte sie laufen lassen können.
Ja.
Ja, eben dieses... Ich sag's jetzt einfach mal, dieser Film war ein Rückschritt.
Ja.
Ich war enttäuscht. Ja, diese große Inszenierung Geschichte einer Nonne mit wenig Mitteln. Und das hatte ja, also sie war ja da auch wieder sehr reduziert.
Ja,
ja?
Genau.
Also Naturwesen, naturverbunden, sphärisch sollte sie sein. Sie sollte ja eigentlich so einen Naturgeist darstellen. Und dann wird da so ein Schmuh mitgemacht.
Ja.
Ja, also man hätte sie doch einfach sein lassen,
wirken
lassen können.
Ja.
Lass sie laufen. Ja. Ja, lass sie, ja, was anderes kann ich dazu nicht sagen. Ja, sie hätte das, und man sieht das halt eben auch so in diesen Fotografien. Sie sitzt da zum Teil auch in dieser Kulisse drin, ganz alleine und versucht sich da reinzudenken. Ne? Also sie... Auch da hat sie ja wieder dieses das Beste geben wollen. Mhm, ne?
Absolut.
Und ich bin da enttäuscht gewesen.
Ja, und vor allem, wenn man auch bedenkt, dass also direkt nach Geschichte einer Nonne der gleiche Regisseur Fred Zinnemann ihr sofort die nächste Rolle angeboten hatte für The Hawaiian. Lehnte sie halt ab, weil sie mit Mel Ferrer einfach jetzt nochmal den Film drehen wollte. Und das war ja auch im Grunde genommen so der letzte Versuch. Mel Ferrer war sich ja auch klar, es klappt nicht vor der Kamera mit uns beiden. Aber er wollte sehr gerne auf Biegen und Brechen über Audrey Hepburn selber erfolgreiche Filme drehen und als guter Regisseur draußen ernst genommen werden.
So ein Traumpaar eigentlich auch darstellen, ne?
Ja.
Das war so sein...
Wenn es nicht vor der Kamera klappt, dann konntest du also eher hinter der Kamera und Audrey Hepburn vor der Kamera. Und er konnte es einfach. Also,
Nein.
Ich muss ehrlich sagen, was...
Das Ergebnis war, ich habe das hier in meinem Skript so geschrieben, niederschmetternd.
Ja.
Das war wirklich...
Also was für mich bezeichnend für den Film nochmal war, ist auch hier das Ende. Wir haben das Ende von Geschichte einer Nonne.
Ich habe schon wieder vergessen.
Das haben wir relativ ausführlich beleuchtet. Und so wie so still und so gleichzeitig unheimlich spirituell und packend und mitreißend, das, also ich es finde, so empfinde, ja, das Ende von Geschichte einer Nonne war so platt und so unglaublich schmalzig und war das jetzt hier bei Tropenglut? Vielleicht erinnerst du dich? Er hatte ja erst gedacht, dass sie ums Leben gekommen ist, nachdem dieser Lebensbaum hier abgebrannt wurde. Und dann hat er so diese Analogie dieser Pflanze im Kopf, von der ich ja kurz erzählte, so nach dem Motto, Moment mal, sie hat mir aber ja gesagt, also wenn diese Pflanze hier irgendwo verblüht, dann erwacht sie irgendwo anders zur Existenz wieder. So, und dann liefern dann eben halt, ich weiß nicht, hatte sie da, sie hat, als er zuerst auf sich aufmerksam gemacht, in diese komischen
Geräusche,
das hieß ja auch als Bird Woman, ne? Diese komischen Vogelstimmen da gemacht hat, Geräusche, dieses Pfeifen. Und ich glaube, das hörte er dann irgendwo und dann sah man Audrey Hepburn so als Madonna-Erscheinung quasi, sie war natürlich nicht ums Leben gekommen, gegen so eine Lichtung, ja, wo sie von hinten rum, dieses Jesus-Bild sozusagen, wie in einer Lichtaura da stand und sagte...
Und ihm die Hand entgegenstreckte.
Und ihm die Hand entgegenstreckte, so. Wo ich mir selber an den Kopf gepackt habe und gesagt habe, mein Gott, wie funktioniert das hier alles? Oder ich muss heute Abend den Film sofort noch dreimal sehen, dass ich auch die nochmal Metaebenen verstehe. Aber das war so, und dann auch die Musik natürlich dann, im Gegensatz wiederum zur Geschichte einer Nonne, hier dann wieder diese, ich weiß gar nicht, wer die Musik jetzt gemacht hatte, doch das war hier Borislav Karper, glaube ich, und auch kein schlechter Soundtrack irgendwie oder sowas, also wie ich es in Erinnerung habe jedenfalls, hat mich nicht besonders, aber da war das wirklich so in your face, bam, ne, hier ist jetzt die Spiel Und das hat mich nicht gut aus dem Film herausgeführt, sozusagen. So. Und in dieser Art und Weise, muss ich ehrlich sagen, gibt es viele, viele Szenen, so, wo ich gerade gesagt habe, oh, jetzt habe ich so einen Ankerpunkt, der mich so in diesen Film ein bisschen hineinbegleitet mehr. Der so ein bisschen dieses Spirituelle, diese Audio Hepburn als in die Natur Verbundenheit zeigt. Und auf einmal, bam, werde ich wieder rausgerissen, in der der Sohn vom Indianerhäuptling irgendwelche ekstatischen Tanztänze macht und
von Bienen gestochen wird.
Ja, und irgendwo von Bienen gestochen wird. Oder okay, gut. Auf jeden Fall noch mal was anderes als Meierling. Aber verständlich, dass es auch hier nicht weiterging mit Mel Ferrers großer Solo-Blockbuster-Filmkarriere, sondern er mehr oder weniger nachher noch TV-Serien und Episoden dort Regie geführt hat.
Also nicht mal richtige Serien, sondern nur einzelne bis zwei, drei.
Episoden aus, genau. Ja, haben wir
Schulnote?
Noch, haben wir noch mal, also bei Meierling hattest du ja eine 4 gegeben, ne? Und ich würde sagen, ich gebe dem, ich war mal hin und her gerissen, so, aber ich gebe dem mit Ach und Krach noch so eine 3 irgendwo. Ja.
Nee, also 4 minus.
4 minus?
4 minus.
Nee.
4 bis 5.
Ja.
Nee.
Ist das so?
Ja.
Lass uns doch mal über den Film reden. Ob ich was falsch verstanden habe oder du.
Nee, ich glaube, das ist jetzt Tropengutes abgearbeitet, oder? Möchtest du noch irgendwas dazu sagen?
Ich habe noch ein paar Facts rausgesucht oder irgendwie sowas, aber...
Ja, hau raus, wenn du möchtest.
Das ist jetzt hier, ich nehme mal noch irgendwas Interessantes. Das mit Ip hattest du ja erzählt, ne? Vielleicht noch ein kurzer technischer Aspekt, weil das ist ja dann immer so ein bisschen meine Geschichte, also wo sie von angetan waren, als sie die Testvorführung gesehen haben, das muss man ja sagen, er war ja auch nicht ganz so billig. Er hat, das haben wir da aber noch gar nicht drüber geredet, also er hat ein Budget von 3,2 Millionen Dollar gehabt und er hat als Boxoffice gemacht 2,3 Millionen, also ungefähr 1 Million Dollar verfehlt. Und ein Großteil dessen hat sich nicht Mel Ferrer wohl in die eigene Tasche gesteckt, aber es war einer der ersten Filme, die in einem neuen Format, und zwar, das sieht man ja auch am Anfang des Films, gedreht worden ist, und zwar im Vista Vision. Also in diesem CinemaScope-breiten Format dann. Ne? Mhm. Und als wohl Audrey Hepburn und Mel Ferrer sich sozusagen dieses Format angeschaut hatten, dieses neue Breitbildformat, Scope-Format, da waren sie wohl wirklich echt aus dem Häuschen und haben applaudiert, wie gut das aussieht, ne? Dass man jetzt so mit so einem breiten Format die Bilder nochmal ganz anders auf sich wirken lassen kann. Also von daher...
Hätte ja auch klappen können.
Ja, genau.
Mit einem richtigen Regisseur, ja.
Genau.
Wenn das ein Fred Zinnemann gemacht hätte, wäre das sicherlich anders geworden.
Wäre das anders gewesen. Und man muss eins sagen, also, dass Mel Ferrer im Nachhinein nochmal auf diesen Film angesprochen wird und gesagt wird, Mensch, also ob er verbittert auf diesen Film zurückguckt, ne? So nach dem Motto, es hat ja dann doch nicht geklappt, auch mit allem, weil das war definitiv der Sargnagel für ihn als Filmschaffender. Und da hat er das, also gut, im Nachhinein kann man es vielleicht leichter sagen, aber er sagt, es war trotzdem ein Vergnügen, mit seiner Frau, mit Audrey gearbeitet zu haben. Und er ist froh, dass er dieses filmische Experiment gewagt hat, dass er die Möglichkeit bekommen hat, sich da einfach nochmal auszuprobieren und guckt also nicht verbittert auf diesen Film zurück, der ja letztendlich aber das Ende seiner großen Hollywood-Karriere bedeutet hat. Ist dann so, ist ja auch schön, wenn man das so...
Finden wir einen friedlichen, positiven Abschluss?
Ja, den finden wir natürlich. Und zwar wir.
Ja, den haben wir jetzt gefunden.
Wir gucken gar nicht verbittert zurück, weil wir machen weiter natürlich dann, ja.
Und wollen wir dann auch gleich mal einen Ausblick geben auf die nächsten drei Filme?
Also
ja jetzt richtig schwierig.
Bevor du das nochmal ganz guckst, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hoffe da draußen, ihr seht das genauso. Deshalb auch, ihr seid wie immer aufgerufen, euch zu beteiligen, ganz klar. Ich meine, also welche Filme wir gucken, da könnt ihr nichts dran ändern. Das ist ja nun festgelegt aufgrund der. Das hat die liebe Audrey Hepburn für uns schon so vorbestimmt.
Das hat sie vorgegeben, ja, genau.
Ja, aber was ich sehr interessant fand, ist, mein Gott, was haben wir für eine Bandbreite an Filmen gerade geguckt. Nochmal, wir haben Meierling, wir haben Geschichte einer Nonne und wir haben Tropenglut. Das alleine macht doch schon neugierig.
Schlecht.
Sehr
gut. Phänomenal.
Also schlecht, unglaublich gut, phänomenal, ja, und eher meh. Okay. Und für dich sogar eher sehr schlecht sogar noch so. Das macht aber definitiv Lust auf mehr.
Ja, weil man glaube ich, jetzt nach Geschichte einer Nonne eine Ahnung hat, was für eine Meisterin ihres Genres wir da vor uns haben. Und sie hat ja dann jetzt erstmal ein bisschen Pause gemacht. 1960 geht's dann weiter mit Denen man nicht vergibt.
Ja.
The Unforgiven, Regie John Huston.
Darf ich mich outen? Ich bin mir nicht mehr bewusst, ob ich den Film jemals den gesehen habe oder nicht. Gesehen. Das ist ja mehr im Western-Genre angesiedelt und Western ist nie so meine...
Ja, dazu weiß ich, dass sie sich bei dem Film sehr schwer verletzt hat. Also da gibt es auch so um die Geschichte drumherum sehr viel zu erzählen.
Mhm. Und einen sehr liebevollen Ehemann dann hatte in der Zeit, das muss man ja auch immer noch sagen, Mel, ne? Mit Mel Ferrer. Ja,
das, also ich glaube wirklich, dass sie privat ein gutes Team
ja,
waren.
Ja, das glaube ich auch.
Ja?
Und sie also, war ja auch wirklich in ihn verliebt. Ja, ne? Also ja, wenn man so also, unsere Episode hört, ja, wie die sich kennengelernt haben genau, und nochmal.
Das muss man schon auch den beiden zugute halten. 1961, dein Lieblingsfilm, Frühstück bei Tiffany.
Ja, der Film Breakfast hat für mich auch wieder Tiffany's einen ganz besonderen Stellenwert.
Regie, Blake Edwards.
Ja.
Ja, ich mag den nicht ganz so gerne. Und dann kommt wieder ein Film, den ich glaube ich auch nicht kenne. 1961 ebenfalls In Farm.
Mhm.
The Children's Hour.
Oh ja.
Regie William Wyle.
Jetzt kriegen wir wirklich drei Filme. Und gerade bei Breakfast at Tiffany's, wo wir uns nochmal die Frage stellen müssen, inwieweit wir diese drei Filme zusammen unterkriegen. Also ich meine, wir kriegen sie natürlich unter, aber dann geht die Sendung vielleicht 3 oder 4 Stunden und wir
vielleicht
müssen da mal gucken,
ob wir
einen Zweiteiler draus machen und ob wir ich meine, gut, du hast Infarm nicht gesehen. Ich kann mich da auch nicht mehr so dran zurückerinnern. Also wir werden
und auch, ich weiß auch nicht, ob denen ja, man nicht vergibt. Spielt sie da eine Indianer?
Ja, genau, soweit ich weiß. Wir müssen,
ich glaube, irgendwas habe ich, aber ich kann mich nicht mehr an die Geschichte erinnern.
Lass mich doch einfach vorschlagen, wir gucken die Filme erstmal intensiv und dann beantworten wir uns die Frage. Wobei, ehrlich gesagt, die Frage im Falle von Frühstück bei Tiffany's, die möchte ich alleine deshalb schon beantworten, dass das doch eher etwas wird, was man in den Fokus rückt. Weil zum einen habe ich da relativ viel Material, speziell nur zu diesem Film, und zum anderen, ja, wir haben über Geschichte einer Nonne und über ein Herz und eine Krone geredet. Das sind sicherlich so, wenn du fragst, welche Filme kennen, also Menschen da draußen fragst, welche Filme mit Audrey Hepburn sie so kennen, dann werden diese beiden wahrscheinlich genannt. Aber ich glaube, an erster Stelle gilt für viele Leute noch das Bild, das ikonische Bild einer Holly Golightly aus Frühstück mit Tiffany's. Das heißt,
damit wird ja auch heute noch Werbung gemacht.
Ja, genau. Ne? Also das
Cartier,
da ist sie,
taucht immer mal wieder mit.
Eine absolute Stilikone.
Ja,
und ich glaube, dass wir diesen Film wirklich
also
mal.
Also da ist sie zu Stilikone gemacht worden.
Genau.
Ne? Also
genau.
Das war.
Und das war das Frauenbild nachher letztendlich, was sich wirklich durch die 60er Jahre durchgezogen hat.
Was sie selber auch sehr konsequent umgesetzt hat. Ne?
Oh ja, das ist auch
interessant. Also sie, da können wir dann auch nochmal drüber reden, da weiß ich nämlich auch einiges davon.
Also es kristallisiert sich so heraus, Sabine, dass die nächsten beiden Episoden, eine gewidmet ist Frühstück bei Tiffany's und eine andere vielleicht Infam und
den man nicht vergibt.
Dankeschön, den man nicht vergibt, Unforgiven, ganz genau.
Schauen wir mal.
Wir sind da offen. Wie viel Platz habe ich auf der Platte? Ach, Gigabytes, Leute. Ja. Macht euch keine Sorgen. Wir können, wenn wir, ne?
Da freuen wir uns jetzt auch drauf.
Wir können auch.
Weil ich glaube, jetzt sind wir bei der echten Schauspielerin.
Jetzt kommen wir langsam wirklich in der Hochzeit der Audrey Hepburn. Ganz genau.
Also
und da halten wir uns. Und
jetzt
da bleiben
geht's
wir ein bisschen.
Jetzt geht's ab. Genau.
Liebe Audrey Hepburn, hast du das gehört? Es geht nochmal ab mit dir hier auf Erden. Bei uns am Küchentisch.
Ja.
Also. Guck mal, wir haben doch wieder fast 2 Stunden geschafft. Du musst zwar noch ordentlich rausschneiden und editieren, weil wir hatten ja dann doch mal so das, guck mal, ich habe insgesamt nur schon mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Edit-Marken gesetzt.
Ja, ich glaube, so viel habe ich noch nie rausgeschnitten. Ja, sehr schön. Ja, wir müssen jetzt auch mit den Hunden.
Ja,
und dann
genau.
Müssen die auch was zu essen haben. Und so, wir müssen
wir
auch was zu essen haben.
Ja.
Und wir hoffen
noch
mal
Jurassic
wieder.
Park Vergessene Welt an, wer weiß.
Ja, wir hoffen mal wieder, dass es euch Spaß gemacht hat, ihr Lieben.
Ich glaube, das war jetzt wieder eine runde Sache.
Okay.
Also wir werden auch nächstes Mal versuchen, wieder ein paar schöne Dialogsequenzen oder auch mal zumindest einen Trailer einzuspielen. Aber nochmal, das war bei Meierling und Green Mansions nicht möglich, weil sie nicht auf Deutsch waren. Und wir wollen euch nicht mit schlechten, oder gerade bei Meierling, du hast ja auch gehört vorher nochmal.
Also
von daher, wir versuchen das aber immer so ein bisschen unterstützend mit einzusetzen. Wir würden uns freuen, wenn ihr nochmal was dazu sagt, ob euch das eher langweilt, wenn ihr vielleicht 2 Minuten mal einen Dialog aus dem Film hört. Oder ob ihr sagt, nee, das trägt zum Verständnis bei dessen, was wir sagen, oder macht sogar Lust, dass ihr den Film selber euch nochmal anschaut, was natürlich schön wäre.
Ja.
Ja, Also von daher, ich gehe jetzt mit einem echt guten Gefühl raus und ich freue mich einfach schon auf die nächsten Episoden.
Ja.
Ja, und wir haben ja noch einiges vor dieses Jahr, ne? Nicht nur beim Filmtütchen, aber dann auch wieder auch drüben bei der Wundertüte.
Ja. Ja, drüben da geht's da, morgen weiter.
Drüben bei der Homepage.
Ach, da geht's morgen weiter, ja.
Okay, ja,
also,
hast recht.
Yep. Ihr Lieben, gehabt euch wohl, habt einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht.
Soll ich noch
Moon
River singen jetzt ein bisschen?
Nein.
Von
Nein,
singen? Okay.
Nein, nein. Und tschüss.
Ja, tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Der Vorhang fällt, das Licht geht an. Bis zur nächsten Vorstellung dann. Deine die Film-Goldies. Film-Oldies für die Ohren.